Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Ganz allein verlorene Goldschätze finden? Und an den größten Dreckschrauben, die die Welt je gesehen hat? Dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery Plus.
Das passiert, meine lieben Damen und Herren, wenn man Eve Ajevic vorher darum bittet, eine Eröffnung sich auszudenken, die nicht mit Kacke zu tun hat.
Marco.
Wer hätte es wenigstens versuchen können, die Melodie zu pupsen?
Ja.
Weißt du, ich hatte am Wochenende eine sehr bezeichnende Diskussion über Vercolite mit einem Freund von mir, der in der Schweiz lebt und den ich nicht so häufig in München sehe. Und wir haben, und I shit you not, ich glaube eine Stunde lang über Vercolite diskutiert und was er alles daran hasst. Und das Besondere aber an dieser Diskussion war, und das finde ich wirklich sehr bezeichnend für diese Serie, im Guten wie im Schlechten, er hat die Serie nie gesehen. Das ist so krass. Der ist halt immer noch so im Fandom drin, auch wenn er sagt, dass die Sequels ihn insgesamt so gebrochen haben, dass er kein Star-Wars-Fan mehr sei. Offensichtlich, das hat man gemerkt, schaut er sich sehr viel an oder liest sich sehr viel durch zu The Acolyte und guckt es nicht. Er weigert es sich zu gucken und hat mit mir über den Inhalt der Serie diskutiert, über all die Sachen, die er weiß. Und ich musste ihm sehr viele Sachen also richtig stellen, weil er das halt nur so aus diesen Informationsfetzen sich so erschlossen hat. Aber es ist auch sehr bezeichnend. Also im positiven Sinne von, das ist ja so. Also ja, ich sitze als jemand da, der es besser fand als du. Das kann man ja nicht, also die Diskussionsgrundlage ist einfach da.
Ja, voll. Aber es ist nicht schwer, es besser zu finden als ich. Deswegen herzlich willkommen zu Nerd und Kultur. Normalerweise würde ich fragen, Marco, was ist das? Oh, etwas wurde auf meinem Bildschirm geschissen. Herzlich willkommen zu The Acolyte, unser letzter Talk zur ersten Staffel. Ich hoffe, es bleibt bei nur einer Staffel. Man merkt krass, wenn man sich das Finale anschaut, ist es konzipiert auf 2. Man merkt es total. Man kann es auch hier stehen lassen, ist auch möglich. Aber du merkst richtig krass, dass sie hoffen, eine zweite Season bestellt zu kriegen. Erneut Andor-Vergleich. Andor wurde von Sekunde 1 konzipiert auf 2 Staffeln und bestellt für 2 Staffeln. Da war wesentlich mehr Goodwill dahinter und Vertrauen, dass sie es auch gleich für 2 Seasons so ausgemappt haben und bestellt wurde für 2 Staffeln.
Ich bin mir gar nicht so sicher, ob es direkt für 2
Staffeln Doch, es wurde direkt für 2 Seasons.
Konzipiert
direkt.
Schon, aber ich dachte, sie hat erst nach Ausstrahlung oder während der Ausstrahlung gegreenlightet.
Nee, das wurde direkt. Aber es war aber auch die einzige, nicht mal Mandalorian wurde direkt verkündet, das ist eine zweite. Also, aber das hier, ich sag's mal so, eine zweite Staffel davon zu gucken, will ich nicht. Mich noch eine ganze Staffel darüber lustig zu machen, will ich doch.
Also wirst du das gucken?
Aber das, ja, und weil ich nicht wie dein Kumpel bin, der das nicht guckt, aber eine Meinung hat, werde ich dann halt genötigt werden, das zu gucken. Und das ist so the light and the dark side in mir. Und das war ein besserer Konflikt zwischen the light and the dark side als in the Acolyte. So, und deswegen, wir haben, glaube ich, zur ersten 2 Episoden Podcast gemacht.
Zum Auftakt war da
ja,
Auftakt.
Zwei.
Das waren 2 Episoden. Das weiß ich schon gar nicht mehr. Aber ich glaube, wir nur eine Woche später erst gemacht haben, waren sogar die ersten 3. Ich müsste jetzt echt nochmal schauen.
Nee. Wir haben nur
zu gut, dass wir zur Vorbereitung auf diesen Podcast
Ich weiß, du weißt
ich,
nicht.
Wir ich guck nach jetzt.
Wir haben zu den ersten 2 nur gemacht. Die dritte hast du mit mir geguckt bei mir zu Hause.
Das kann auch stimmt. Das habe ich auf jeden Fall. Aber haben wir dann.
Ja, wir haben nur die ersten 2. Dass du mir nicht glaubst.
Scheiße, ich habe in der Beschreibung nur die ersten zum Auftakt geschrieben. Dann wird es schon stimmen, was du sagst.
Ja, die ersten zwei. So. Und das Spannende ist, jetzt können wir eigentlich einen Abriss machen. Du meintest, du befürchtest, dass du gegen Ende der Season, so sind wir stehen geblieben, du warst wohlwollend, hast aber alle Probleme gesehen, so warst du stehen geblieben. Und du befürchtest, dass du gegen Ende der Season dass er so wenig mögen wirst, wie du Ahsoka nicht mochtest.
Ja.
Ja. Das war so deine Prognose.
Ja.
Deine Prognose für mich war, du findest es Mist und du wirst es zum Ende immer noch Mist finden. Ja. Und dass du über die Wochen eher Team es ist Mist überzeugt wirst, aber gleichzeitig, dass du hoffst, dass das nicht eintrifft. Das war so unser grobes Fazit. Und deswegen frage ich dich jetzt, also erstmal, du hast recht, ich finde es immer noch Mist, aber, ich kann aber ranhängen, es ist lustiger Mist. Also ich finde, man kann richtig gut darüber lachen, aber es ist nicht gut. Und du, will ich jetzt wissen, nach 8 Episoden, ist deine Prognose eingetroffen? Findest du es jetzt doch eher schlecht? Oder warst du positiv überrascht?
Ich find's deutlich besser, als ich gedacht hätte.
Okay, krass.
Ich find's damit aber immer noch nicht richtig gut.
Tschüss.
Du wolltest es mir schon im WhatsApp-Gespräch vor ein paar Wochen nicht glauben. Das hast du wirklich gemeint. Ich lüge dich gerade an. Aber ich bin ganz ehrlich, ich bin großer Fan von der 5. Episode. Auch wenn das eine sehr isolierte Folge ist und eine sehr einfache Folge ist, aber das tut auch der Folge sehr gut, dass sie sehr einfach ist und nicht so viel sein will wie die anderen Folgen. Ich finde die 6. einen guten Anschluss. Damit sind das mit Abstand meine 2 Lieblingsepisoden. Es sind auch die einzig richtig guten Episoden, finde ich. Also selbst die 6., ich weiß, dass du die 6. nicht gut fandest und die 5. wenigstens ein bisschen was abgewinnen konntest. Das ist auch schwer, die komplett zu hassen.
Also ich finde, die beste Episode ist tatsächlich, und es ist jetzt kein schlechter Witz oder so, ist die finale Episode.
Und tatsächlich.
Okay. Aber die mag ich trotzdem nicht. Also ich finde sie immer noch schlecht, aber nicht so fucking lachhaft schlecht wie das davor. Ich glaube, die 7. Episode finde ich mit Abstand das Schlechteste. Die 7., also die vorletzte, ist für mich das Abstand Schlechteste. Da habe ich wirklich bei so ein paar Entscheidungen Ich habe wirklich Tränen gelacht, weil ich nicht fassen konnte, dass da jemand grünes Licht gegeben hat für Dialog, für Inszenierung. Das ist gerade nicht passiert, oder? Also
Ich verstehe, wir hatten ja genau die Diskussion schon mal in den Dialogen. Ich finde, dass sie so prequelhaft sind, passt zu der Serie. Und ich finde, sie werden aktiv schlechter durch die Inszenierung. Ich glaube, mit den Dialogen und dem Film, was man sieht, hätte es geholfen, eine bessere Regie zu haben. Da bin ich der festen Überzeugung.
Nee, aber ich bleib dabei. Folge 7, ja, ist selbst für Acolyte und Prequel-Dialog noch mal wirklich. Das ist der Endgegner. Und gleichzeitig, weißt du, wenn sie wenigstens konsistent wären, weißt du, in den Prequels, du hast ja recht, gerade so diese ganzen Jedi und so weiter, die haben ja immer sehr geschwollen geredet, ne? Und sehr bedeutungsschwanger. Aber zumindest, und das kann man den Prequels nicht vorwerfen, waren sie konsistent darin. Das heißt, sie haben nicht hin und her geswitcht zwischen zwei Arten zu reden. Sie waren konstant bedeutungsschwanger. Wenn Jedi reden, war das bedeutungsschwanger. Dass die gleichen Leute, die so fucking bedeutungsschwanger reden, sowas sagen wie Japp und okay, finde ich ein bisschen komisch. Finde ich richtig komisch. Dass die Motivation von einem ist, ich meine, die probieren ja hier ganz klar auch dieses klassische, du wirst verführt von der dunklen Seite und was ist dunkle, was ist hell und bla bla bla. Und es gibt in der 7. Folge 2 Szenen, wo ich wirklich gegackert habe. Nein, 3. Und ist ja spoilerlastig, deswegen Spoiler.
Nee, ja, guck mal, wenn du nochmal in
die 7. Folge reinschaust. Nein,
wir reden über die, guck mal. Du musst dir vorstellen, das ist halt so, wie die da draußen funktionieren, ihr da draußen. Weißt du, wie viele Leute sich jetzt diese Folge anhören und die haben die andere Folge, unsere erste, gar nicht gehört? Also deswegen würde ich immer erst den, so wie ich es dir auch extra aufgeschrieben habe, spoilerfrei ein Fazit ziehen und dann gehen wir direkt in den Spoiler-Talk rein.
Okay, gut. Aber erinnere mich dann daran, dass ich drei Momente nennen muss, die so lustig sind.
Ja, okay. Ja? Aber lass uns das Pferd, du hast es schon richtig aufgezäumt. Wie standen wir vorher, wie stehen wir jetzt? Mhm. Das ist das eine. Wem können wir denn die Serie empfehlen? Sagen wir es mal so rum, weil Leuten, ich bin mir sicher, Fabian, also jetzt habe ich den Namen doch gedroppt, mein Kumpel, hallo Fabian, falls du das hörst, der hört ab zu dem Podcast. Ich bin mir sicher, dass die Serie nichts für dich ist. Auch wenn ich dir gesagt habe, dass die fünfte Episode dir vielleicht gefallen könnte.
Also ich würde sie Leuten empfehlen, die noch nie eine andere Serie geguckt haben, weil es gibt ja Farben und so und da bewegen sich Sachen und das ist
ich meine das jetzt mal ernst. Das Witzige ist, der Social Media Backlash, der User Review Backlash und so weiter, der ist so groß bei VR Collide, dass der ja die Zahlen auch ein bisschen verwässert. Man weiß ja bei Streaming-Anbietern in der Regel nicht, wie viele Leute wirklich etwas gesehen haben. Selbst Netflix gibt eher gesehene Minuten raus und ein Ranking, welche Serie nach ihren Maßstäben super erfolgreich war und welche nicht. Wenn sie angeben wollen, das sind ja auch nur Promo-Moves, also das machen sie bei Flops ja auch nicht. Und auch Disney Plus gibt keine Zahlen raus. Jetzt gibt es aber eine unabhängige Medienagentur, die hat das, die misst solche Streaming-Zahlen anhand von Social-Media-Interaction. Das ist eine sehr verwässernde Zahl bei einer Serie, die so gehatet wird und über die so viel diskutiert wird.
Aber sie wird auch hart, also ich finde das ja trotzdem, das ist genauso wie YouTube-Videos, die nicht gemocht werden, ja. Mhm. Diese Serie im Gegensatz zu sowas wie Ahsoka oder The Book of Boba Fett oder selbst Obi-Wan Kenobi, ja, die engaged Leute. Nicht auf die Art und Weise, wie sie gehofft haben, aber sie engaged Leute. Mhm, ja. Und das führt generell zu Diskussionen, das führt zu Traffic, das führt auch dazu, Hate-Watchen ist trotzdem Watchen. Ich glaube, es gibt einen nicht geringen Anteil von Leuten, die das gucken und zu wissen wollen, wie kacke es denn wird. Ja. Und bei der Serie glaube ich das wirklich. Weißt du, und ich bin da, deswegen, ich glaube, dass die nicht so schlechte Zahlen haben.
Weißt du, auf welche Zahl ich hinaus wollte? Mm-mm. Also die Schätzungen der Agentur. Und wie gesagt, ich finde diese Schätzung, ich glaube sie nicht. Ich glaube ihre Schätzung, aber ich glaube nicht, dass sie mit ihrer Schätzung richtig liegen.
Ja.
Aber nach den Schätzungen ist die erfolgreichste Star Wars-Serie im Streaming-Service. Weißt du, welches ist?
Jetzt wirst du mich überraschen, weil ich sollte The Mandalorian sagen und das wird es dann nicht sein.
Es ist sogar mit Abstand und es sind nicht die einzigen, glaube ich, die das sagen, es ist Kenobi.
Ja, das kann sein.
Was mich nicht wundert wegen den Prequel-Fans da draußen.
Ja, und nicht nur das, und es ist die einzige Serie, wo du sogar einen Schauspieler von früher nimmst. Mhm. In Als dieser Hauptfigur. Rolle und den zurückbringst, weißt du?
Das zieht, ja.
Sowas zieht krass.
Kenobi ist die erfolgreichste angeblich. Aber weißt du, welche die zweite erfolgreichste ist?
Acolyte.
The Acolyte.
Ja, aber
angeblich.
Angeblich.
Ich glaub's nicht ganz, aber ich glaube tatsächlich, dass The Acolyte, wenn ich jetzt wirklich raten müsste, hat es, glaube ich, bessere Zahlen als die dritte Staffel Mandalorian an Zuschauern. Weil ich glaube, Mandalorian hat nach der zweiten ein bisschen an Leute verloren.
Voll.
Statt anzuziehen. Und
ich glaube, Mandalorian hat nicht durch Season 2 Zuschauer verloren, sondern durch Boba Fett.
Ja, nach Season 2.
Ja, genau.
Also nicht durch Season 2, aber nach Season 2.
Genau genommen nach Boba Fett.
Ich habe auch im persönlichen Bereich gemerkt, dass das Interesse tatsächlich massiv abgesunken ist.
Ist es auch?
Nach der dritten Staffel. Nicht nur wegen Book of Boba Fett, auch wegen Book of Boba Fett. Aber so, ich glaube, für viele hat sich das so abgeschlossen angefühlt und sie wollten das irgendwie nicht, weil ich kann es ja nicht genau sagen. Die Leute hatten es nicht mal eilig, weißt du, die neuen Folgen zu gucken. Das war so ein Problem von Future Self.
Na, das war auch so dieses Problem, weil The Mandalorian hatte eine sehr simple Prämisse und die wurde eigentlich auserzählt im Staffel 2 Finale. Und zwar bring das Baby zu den Jedi. Mhm. Und da hatten wir diesen Luke Skywalker Moment und fertig. Und dann hast du drei Folgen in einer Serie, die nicht mal alle geguckt haben.
Ja.
Also nicht alle gucken zwingend immer alles. Das darf man nicht vergessen. Und ich fand, es war auch eine krasse Chuzpe, was die so abgezogen haben. In The Book of Boba Fett, nicht mal in The Mandalorian, sondern in The Book of Boba Fett, den Arc rückgängig zu machen. Das fand ich noch krasser, weil dass sowas generell in Serien passiert, ist eine Sache. Aber nur wenn du The Book of Boba Fett guckst, hast du kein Fragezeichen über deinem Kopf, wenn du die erste Episode von Mando schaust, Season 3. Mhm. So, hä? Warum ist der Muppet wieder beim Tin Man? Mhm. So. Weil es wurde alles rückgängig gemacht. Baby ist zurück, weil ist halt Baby Yoda und das ist halt Unique Selling Point.
Ja.
Und ich finde halt, die dritte Season von Mando war teilweise so ziellos. Mhm. Was komisch ist, weil das Ziel der ersten zwei Seasons war, das Baby abzugeben, aber jetzt ist es wieder da. Ja. Und dann dachtest du, okay, das Ziel ist, Mando ist in Ungnade gefallen, er muss wieder Mando werden.
Aber heb dir doch jetzt mal die Generalkritik an den Serien für das Ende auf. Für das, weißt du schon, für die Reihenfolge, die du nicht durchgelesen hast, offensichtlich. Es gibt einen anderen Punkt, auf den ich hinaus wollte. Weil bei der Frage, ob Acolyte zu empfehlen ist oder nicht, klar, ich glaube, ein Teil des Erfolgs ist das Hate-Watching, dass du nicht aufhörst, glaube ich wirklich. Weil ich glaube, man muss sich auch eingestehen, selbst dieser simple Mystery-Plot, glaube ich, reicht aus, dass man nicht einfach abbricht, sondern wissen will, wie sie sich das jetzt wirklich ausgedacht haben, um dann noch mal darüber urteilen zu können. Ich glaube, dass es wirklich ein Punkt ist, dass man das nicht einfach wütend abbricht, sondern wirklich so, ich gucke das jetzt bis zum Ende und bleib dabei wütend. Ich glaube wirklich, es gibt halt Serien, die schaut man zu Ende, auch wenn man sie nicht mag. Kennst du das Phänomen nicht? Ganze Staffeln habe ich zu Ende geschaut, ohne beruflichen Zwang, obwohl ich sie
ehrlich
nicht
mochte. Ehrlich gesagt, also ich bin ganz ehrlich, okay? Ich bin so echt, wie ich sein kann. Wenn ich das nicht covern würde, würde ich es nicht gucken.
Okay.
Wenn ich das nicht covern würde, würde ich das echt nicht.
Aber gemessen an den möglichen Zuschauerzahlen bist du damit ja immer noch in einer so überraschenden Minderheit. So, und das Ding ist jetzt habe ich mich, ich selber mag's ja. So, also ich mag's, also okayisch. Weißt du, was ich meine? Ich finde zwei Episoden gut, der Rest ist so. Aber das reicht für mich, um die Serie, finde ich, Leuten, die sich damit anfreunden können und die jetzt nicht komplett abgeschreckt sind, glaube ich, kann ich die Serie wirklich empfehlen. Also zumindest
mal reinzuschauen. Das finde ich richtig, ohne Spaß,
ich find das, Marco. Ich finde das auch deswegen nicht übertrieben, Yves, weil ich selber, das sind natürlich die Social-Media-Algorithmen, ne? Und ich hab keine Ahnung, vielleicht bin ich schon seit The Last Jedi so sehr Star-Wars-Fan, dass ich von dem absoluten Hate nichts hören will. Wobei, bei Ahsoka war ich ja selber einer, der Also Hater ist falsch. Ich sag nur allen
Leuten, ich bin auch kein Hater.
Ich fühle mich ja bei Ahsoka mehr wie das Kind in des Kaisers neue Kleider, das auf den nackten Mann zeigt und sagt, ey, ihr seht doch alle, dass der nichts anhat.
So fühle ich mich.
Nur nicht alles, als wäre das toll, was ihr da gerade seht.
Und so fühle ich mich bei The Last Jedi. Aber
das funktioniert ja nur, wenn du in der Minderheit bist. Du bist bei The Last Jedi in keiner Minderheit.
Ja, aber jetzt kommt was Spannendes.
Ja.
Weil Last Jedi ist richtig guter Stichpunkt, ja. Ich, guck mal, du weißt, wie ich zu diesem Film stehe und ich weiß, wie du zu diesem Film stehst. Und es gibt einen Podcast, wo wir ganz lange darüber geredet haben.
Genau, vom 1. April 20, wann war das? 22? 23?
23. Aber, ja, ich verstehe irgendwo, warum jemand in The Last Jedi etwas Artistisches sieht, was ich nicht sehe. Aber ich mag Rian Johnson im Gesamten nicht. Ich halte ihn für sowas wie Shyamalan. Ja, aber.
Also, du magst nicht mal seine Breaking Bad-Episode, willst du mich verarschen?
Doch, die schon. Aber
ja, also doch.
Aber ich mag auch von Shyamalan Unbreakable, einer meiner Lieblingsfilme. Aber er hat auch The Happening gemacht. So, und für mich ist das eher so The Happening-Style. Aber, was ich sagen muss.
Aber Spielberg hat auch Indiana Jones 4 gemacht.
Ja,
und also ein Künstler, egal wie sehr man ihn mag, kann ja auch schlechte Sachen, Sachen machen, die du nicht magst.
Ja, aber jetzt kommt's.
Ja, okay.
Ich will gar nicht die Last Jedi-Debatte eigentlich aufmachen. Was ich sagen will ist.
Machst du aber.
Nein, was ich sagen will.
Es ist Episode 8, über die wir heute reden, oder?
Nein. Was ich sagen will ist, The Last Jedi halte ich verglichen mit The Acolyte, und die Leute wissen, wie sehr ich diesen Film zerpflücke, für einen soliden Film. Ich finde The Acolyte qualitativ so fucking minderwertig, dass es mich wirklich überrascht hat. Also
was hat dich jetzt überrascht, die Serie?
Nein, mich hat es überrascht, dass du es okay findest. Weil ich dachte, aber
das verstehe ich nicht, dass du es überraschend findest. Weißt du, warum ich es nicht verstehe? Also, guck mal, die View-Zahlen sind das eine. Das ist das eine. Es wird geguckt. Also, ob wir es sehen wollen oder nicht.
Nein,
es
warum es dir gefällt? Nein, was mich überrascht ist, dass es dir gefällt.
Worauf ich hinaus will, ist, ich bewege mich mittlerweile zumindest auf Twitter gerade, in einer Bubble, in der so viele Leute diese Serie richtig feiern. Also, deshalb feiere ich die gar nicht. Ich finde die ja nur okay. Also, es ist schon, für mich ist es überraschend, das zu sagen, eine Serie ist okay und sie hat mindestens 2 gute Episoden und 2 gute Charaktere, dass das schon eine kontroverse Meinung ist. Das ist für mich schon absurd.
Ja, yeah, also, weil ich weiß, du kannst halt auch echt überkritisch sein, ne? Und ich finde, kaum etwas bietet so viel Angriffsfläche wie die Accolade. Ich finde es wirklich, ohne Spaß, ich finde es eine Katastrophe.
Ja, also, aber es geht doch jetzt um die Frage, ob es jemanden gibt, dem du das empfehlen kannst. Und weißt du, was auch ein Indiz dafür ist, dass das so ist? Nee, jetzt sag nicht alles.
Nein, du hast gefragt, wem ich es empfehle.
Ja.
Und meine Antwort wäre gewesen, allen Leuten, die ich nicht mag.
Ach so, die du nicht magst, okay. Also alle Leute, die du magst, haben genau deinen Geschmack. Und alle Leute, die du nicht magst, haben natürlich nicht deinen Geschmack.
Nein, das meine ich nicht. Ich meine nur, sie werden fürchterlich leiden.
Ja, so. Es gibt doch Leute, die haben doch einen anderen Geschmack. Ja, weißt du, was ich interessant finde? Das auch wieder darauf hinweist, dass die Fanbase es gibt ja trotzdem irgendwo eine Fanbase. Und das ist eine Fanbase, da darf man sich jetzt von Social Media Algorithmen natürlich auch nicht täuschen lassen. Das weiß ich ja auch. In meiner Bubble, deswegen sage ich es ganz bloß, in meiner Bubble habe ich so viele Fans entdeckt von. Also, man muss dazu sagen, es liegt auch zum Beispiel an Star Wars Theory, den YouTuber. Kennst du ja, oder?
Ja,
der ist, glaube ich, der größte Hasser dieser Serie. Mhm. Der allergrößte. Mhm. Und das ist halt so lustig in dem Fall, weil er sich auch, wie soll ich sagen, da bei Acolyte auch ein bisschen in die Nesseln setzt, weil er daran immer wieder Sachen schlecht findet, die er lore-technisch begründet. Und die dann aber debunked werden von Social Media. Also nach dem Motto, da findest du es kacke, aber laut Kanon geht's ja. Und es geht sogar so weit, dass es sogar einen Skandal gab, dass was in Wikipedia geändert wurde. Und das hat er wieder als Affront gegen sich aufgegriffen. Das ist eine ewig lange Kette, weil er hat es ja wirklich gehate-watched. Also Yves, deine Meinung ist harmlos gegen Star Wars Theory. Und zu Star Wars Theory habe ich persönlich zum Beispiel eine gespaltene Meinung, weil er ja zum Beispiel ein Mark Hamill-Interview von mir genommen hat und den Kontext rausgeschnitten hat. Und das ging so um die Welt, weil er hat nur einen Teil der Antwort von Mark Hamill genommen, um Last Jedi negativ zu frame aus den Augen von Mark Hamill, hat aber den zweiten Teil des Satzes weggelassen. Den Teil mit Rian Johnson ist ein Genius. So, das wollte er natürlich nicht drin haben in seinem Video und hat das rausgenommen. Deswegen ist das so ein Typ, mit dem ich ein bisschen meine Probleme habe. Aber Star Wars Theory hat sich da so ein bisschen in die Nesseln gesetzt. Und worauf ich jetzt eigentlich hinaus will, dieser Helm, weißt du noch diesen Helm von The Stranger? Von dem Sith, den man sieht, ohne jetzt immer noch nicht im Spoiler-Part zu
sein. Ja, den hast du bestellt.
Aber dieser Helm, den habe ich vorbestellt. Weißt du, wann ich den kriege?
Wann?
Ich habe jetzt eine E-Mail gekriegt von Hasbro, wo ich es bestellt habe, weil der ist von Hasbro. Ich krieg den im Juli 2025.
War der ausverkauft?
Im Juli 2025. Der Helm war innerhalb von einer halben Stunde in den USA komplett ausverkauft.
Krass.
In einer halben Stunde. Und den gab es zwar hier noch in Europa teilweise zu kaufen, ganz wenigen Läden, wie im Hasbro Plus, Pulse oder so heißt das. Mittlerweile auch bei anderen, aber überall ausverkauft.
Krass.
Das musst du ja auch mal geben. Das gibt's nicht so oft.
Ich habe übrigens wegen Vorbestellen, Sebastian zum Geburtstag ist jetzt endlich angekommen, war auch ein Import. Mhm. Du hast doch mal bei mir zu Hause mal meine Neckers gesehen, oder? Diese Ultimate-Figuren. Sowas wie Predator und Ghostface.
Ja,
und
klar, den Predator habe ich gesehen. Ich habe deine Vitrine gesehen, ja.
Genau. Ich habe ihm ein Xenomorph Collector's Edition vom ersten Alien bestellt. Hat jetzt wirklich 2-3 Wochen gedauert, bis da war. Er hat sich so wie blöde gefreut. Aber wenn du sagst,
zum Geburtstag oder was?
Ja, genau. Aber es sieht so geil aus. Jetzt, wo ich das Ding mal gesehen habe, ich glaube, ich muss mir das auch bestellen. Aber ganz ehrlich, wenn du so sagst, in USA ist ausverkauft und Europa sieht so aus, weißt du, USA, Europa, das ist schon manchmal komisch, wo man sich so überall befindet und erst recht im Internet, wenn du in unterschiedlichen Ländern bist. Und das bringt uns zu Werbung. Ja? Denn es ist wieder your boy NordVPN. NordVPN ist ein virtuelles privates Netzwerk. Wie funktioniert NordVPN? Und ja, es verbirgt den digitalen Fußabdruck. Falls Marco zum Beispiel ja mal wieder was aus den USA bestellt, ja, muss ja nicht jeder wissen, dass er in Europa ist. Und genau darauf wollte ich hinaus. Ne? Geoblocking ist sein Lieblingsfeature. Damit guckt er unter anderem auch Sam Morrill, den ich ihm empfohlen habe. Und ja, ich habe auch seine neue Show gesehen. Sieht wirklich.
Ist die
wirklich,
neue?
Also nicht seine neue.
Die neue habe ich noch nicht gesehen. Die ist auf Prime.
Ich habe seine neuen Skits gesehen auf Insta nur. Wofür nutzt denn Marco NordVPN?
Wenn ich das im Morals Programm, also der Stand-Up-Comedian, auf Netflix sehen will. Da gibt es ja nicht in Deutschland, aber mit einem deutschen Netflix-Account. Und wenn ich zufälligerweise in den USA bin, auch wie auch immer ich das erreiche, zum Beispiel mit 3 Klicks bei NordVPN, kann ich das auch in Deutschland sehen mit meinem deutschen Netflix-Account. Zum Beispiel. Kann aber auch für Gaming cool sein, wenn man auf anderen Servern sein will. Und ja, und damit umgeht man eben Geoblocking.
Über unseren Link nordvpn.com/nerdundkultur kriegt ihr einen massiven Rabatt auf das 2-Jahres-Paket. Das heißt, je nachdem, welches Paket ihr wählt, Standard Plus oder komplett. Jeder 2-Jahres-Plan NordVPN bekommt 4 Bonusmonate obendrauf plus bis zu 20 GB Datenvolumen für Saily. Saily ist der neue eSIM-Service von NordVPN für über 150 Länder. Wir alle kennen das, hohe Roaming-Gebühren, gerade wenn man reist, das kann man durch Saily Gott sei Dank vermeiden. Ich kenne das, wenn ich bei der Familie bin. Ich gehe dann direkt aus dem Datenroaming raus, weil, oh Gott, sonst ist der Urlaub, hast du eine zweite Rechnung, die eventuell teurer ist als ein Flugticket durch Datenroaming. Kannst du wirklich haben, wenn du Pech hast. Mhm. So gut Pech hatte ich noch nicht, aber es hatten schon Leute, die mit mir geflogen sind.
Ja, und statt dort eine neue Karte zu kaufen, könnt ihr auch einfach eine eSIM auf euer Handy direkt draufladen, egal ob iOS oder Android. Und wenn es aus irgendeinem Grund doch nicht kompatibel sein sollte, kriegt ihr auch euer Geld zurück.
Das ist super. Und das alles nur über unseren Link in den Shownotes, nordvpn.com/nerdundkultur. Oder natürlich, ihr benutzt unseren Gutscheincode, nerdundkultur. Eine 30 Tage Geld-Zurück-Garantie habt ihr auch. Und damit Werbung Ende. Und jetzt springen wir endlich in den Spoiler-Part rein, weil es mir auf den Lippen brennt.
Ich finde nicht, dass wir das ausdiskutiert haben. Es muss doch Leute geben, die du das empfehlen kannst. Also ich habe zum Beispiel, jetzt, das ist der gleiche Samstag, an dem ich Fabian getroffen habe, habe ich einem Kind von einem Freund, der war 11, habe ich darüber geredet, über die Reihenfolge, in der man die Star-Wars-Serien gucken soll. Weil er hat nämlich bei den Live-Action-Serien mit Book of Boba Fett angefangen, weil er nicht wusste, dass man Mandalorian zuerst sehen muss. Also ich habe ihm die Reihenfolge noch mal erklärt, dass er es wirklich eigentlich abbrechen muss, damit er alles versteht und die ersten 2 Staffeln Mandalorian gucken muss. Dann Book of Boba Fett und dann die 3. Staffel. Was übrigens nicht für die Distributionsstrategie von Disney Plus spricht, weil ich muss das einem Kind erklären. Es sollte aber eigentlich kinderleicht verständlich für jeden sein, der auf der Disney Plus Webseite ist und sich überlegt, welche Star Wars Serie er jetzt guckt.
Ja, die sollte zuerst Mandalorian angeboten werden vor Book of Boba Fett.
Und diesem 11-Jährigen habe ich auch gesagt, ich glaube, für Endor bist du noch zu jung.
Ja.
Auch wenn es ab 12 freigegeben ist.
Absolut, ja. Es ist ja nicht nur wegen, es ist ja nicht wegen Gewalt, sondern es ist einfach nur, es ist ein bisschen zu komplex. Ich glaube, für Kids ist es sogar ein bisschen öde. Es ist so ein bisschen wie wenn du Kids Dune zeigst. Das ist für die auch öde. Weißt du, wir feiern es extrem. Blade Runner ist auch nichts für Kids.
Das kommt dazu. Aber dann habe ich auch dem Vater gesagt, es wäre halt interessant, dass wenn er in Geschichte, in der Nazi-Zeit angekommen ist, in Geschichte. Ich weiß nicht, in welcher Klasse das hier in Bayern ist. Aber dann könnte es interessant sein, das parallel zu gucken, wenn es darum geht, wie faschistoide Strukturen funktionieren und warum Menschen tun, was sie tun. Also dafür wäre Endor wieder höchst interessant. Und meine Konklusion für The Acolyte war, wenn du die Prequels magst, solltest du dem eine Chance geben. Vor allem bei Kindern, weil das ist ja meine Beobachtung bei Kindern. Zum Beispiel Sequels. Ne? Bei den Sequels sind wir ja zwiegespalten. Ich meine, du magst sie, glaube ich, kollektiv nicht. Ich mag die Hälfte davon. Ich mag Force Awakens zur Hälfte. Ich mag The Last Jedi total. Und ich hasse The Rise of Skywalker. So, das ist so meine Sequel-Verbindung. Ne? Und wenn ich aber jetzt in die Schule gehe und mit Star-Wars-Fans spreche und mit jungen Star-Wars-Fans spreche, dann ist meine Erfahrung, dass gerade bei den Kindern, die das ist so genau das, was die Prequels vor 20 Jahren bei Kindern ausgelöst haben, die haben noch nicht so dieses superkritische Hinterfragen, sondern sie lassen sich sehr in dieses Eskapistische hineinziehen. Und darunter wird dann die Serie auch so ein bisschen bewertet. Also ich kenne einfach sehr viele Mädchen, die große Rey Skywalker-Fans sind. Und ich will da immer das Skywalker rausstreichen aus dieser Aussage. Ne? Aber du weißt, was ich, du verstehst, was ich meine. Und ich finde, diesen Kindern kannst du, glaube ich, The Acolyte tatsächlich erstmal empfehlen. Also gerade wenn sie auch nicht ganz so östlichen Filmen abgeneigt sind, also wenn sie Kung Fu cool finden, dann
alle Kinder finden Kung Fu cool.
Dann, ganz ehrlich, finde ich, kann man Acolyte erstmal empfehlen. So, wenn du das jetzt als Kinderserie betrachtest, weil so anspruchsvoll ist das jetzt nicht.
Hm.
Also ich glaube, die Serie wäre gern anspruchsvoller, als sie ist. Aber ist sie ja nicht. Weißt du noch, der Pitch an The Acolyte, der mir so gefallen hat, und allein
Frozen
den Pitch habe ich mal.
Frozen versus Kibble.
Frozen meets Kibble. Das war ja der Pitch von Leslie Headland, von der Creatorin. Ich habe nur dem Pitch mal ein Video gewidmet. Und da gab es noch kein Bildmaterial, gar nichts. Und ich war relativ begeistert, weil ich liebe diesen Pitch. Aber wenn ich jetzt die Acolyte im Nachhinein bewerten muss, dann ist es mir zu viel Frozen und viel zu wenig Kill Bill. Also es ist sehr viel Frozen.
Kill Bill endet nach Folge 2 eigentlich.
Ja, nee, Finn, Folge 5 hat ja durchaus was davon. Gerade weil mehrere Leute miteinander kämpfen. Dann bist du ganz schnell bei Kill Bill.
Aber nicht von der Leitmotivation der Rache und so weiter.
Das stimmt.
Also weil es sollte ja eher sein, Todesliste, einen abkürzen und so weiter.
Ja, da hast du absolut recht.
Das ist ja alles weg.
Das ist weg nach 2, nach 3 Episoden spätestens.
Und selbst da hat es mich so geärgert, weil, was mich so krass ärgert, ist auch, wie inkonsistent diese Figuren und Motivationen geschrieben sind. Ich finde das so furchtbar. Ich finde das wirklich, diese Serie.
Können wir das ein bisschen strukturierter durchgehen? Ich habe ja eine Gruppstruktur. Ich würde erstmal gerne den Plot bewerten. Weißt du, was ich meine? Also, wenn wir jetzt hin und her springen an den Figuren, habe ich auch 3 Millionen Sachen. Aber vielleicht können wir es ja wirklich das ausnahmsweise mal richtig chronologisch abarbeiten, wie ich es niedergeschrieben habe. Und ich würde beim Plot anfangen.
Ja.
Also die Gesamtbewertung des Plots. Ich meine, ich habe es schon angedeutet, es ist ja simpler, als glaube ich, die Serie denkt, dass sie ist.
Mhm.
Weißt du noch, dass wir prognostiziert haben, wie es ausgeht?
Ja, wir hatten recht.
Ja, oder? Also ich meine, wir haben in verschiedene Richtungen gedacht, aber ich glaube, insgesamt hatten wir recht.
Wir hatten mit allem recht. Also ich kann dir sagen, das, was ich in meinem ersten Video gesagt habe. Wenn
du Spoilerwarnung sagst, Spoiler.
Spoiler. Ich hatte mit allem recht. Ich habe gesagt, die eine wird am Ende, die Böse wird am Ende gut, die Gute wird am Ende böse.
Mhm.
Kaufe ich diese Charakterentwicklung bei beiden auch nur irgendwo ab? Nein, aber es ist passiert. Dann habe ich gesagt, Meister Schreck ist böse, ist sie. Macht das im Gesamtkonstrukt irgendwie Sinn, dass sie damit durchkommt im Jedi-Orden? Nein. Aber es ist passiert trotzdem.
Ich weiß nicht, ob böse das richtige Wort ist, aber stimmt, du hast das gesagt, aber du hast es gedacht wegen dem Poster.
Ja, ich hab's wegen dem Poster gedacht, aber danach habe ich noch viel mehr gedacht. Weißt du, ab welcher Folge ich hundertprozentig davon überzeugt war?
Lass mich raten, es war dann die 6. wegen der Peitsche und wegen dem Rücken von Kimir.
Genau. Ja.
Aber das sind so Dinger, das hat ja jeder gesehen. So. Das ist nicht ganz interessant. Da hat auch Leslie Headland das im Nachhinein, und ich finde das, glaube ich, ein bisschen ausweichend, ist gerechtfertigt, diese Offensichtlichkeit des Plots. Also, dass du auch jede Wendung vorhersiehst. Weil so gerade die Wendung mit Kimir, heißt der Kimir? Also der Stranger,
also ich
der hat immer noch
also
keinen
ich,
richtigen Namen.
Da darf ich ehrlich sein, ich habe ihn in jedem Video seit dieser einen Folge nur noch Darth Schniedel genannt. Und sie ist Meister Schreck. So.
Ja, okay, das ist nicht schlecht. Das Schniedel. Und da gebe ich dir sogar mal recht. Ich weiß doch, ich bin bei The Last Jedi nicht deiner Meinung. Ich bin nicht der Meinung, dass die Raylo-Szene oder die Swolo-Szene so sexuell aufgeladen ist, wie sie in Memes aufgeladen wird.
Mhm.
Also deswegen ärgere ich mich ja über Rise of Skywalker, weil die zwei sich auf einmal küssen. Das ärgert mich einfach zutiefst, weil ich finde, es ging nie um Sex oder Liebe zwischen Kylo und Rey. So, für mich. Auch in The Last Jedi nicht. Aber in dieser Szene jetzt hier in The Acolyte, du siehst einfach, wie ihre Augen nach unten wandern.
Ja, Angle of the Dangle. Ich muss halt auch sagen, also trotzdem bei Rey fand ich das doof, dass sie ihn Monster und sonst was nennt, dann ist es einfach trotzdem vom Schnitt her nicht so gut. So, sie nennt sie Monster und du wirst zahlen, dann sieht sie ihn ohne Shirt und auf einmal, aber er ist gerade so verletzlich. Lass mal reden und Händchen halten. Es war mir zu schnell, sorry. So, sie eben gerade wollte sie ihn töten. Und
ja, aber es ist nicht sexuell aufgeladen.
Ja, aber es ist emotional aufgeladen. Aber
ja,
hier,
aber das soll es ja auch sein.
Aber hier in Acolyte sagen die, Hold my Schniedel. Also, das ist ja noch viel mehr, das ist so bescheuert aus jeder Hinsicht. Also,
und sie halten da ja wirklich Händchen.
Nein, und nicht nur das.
Nee, ich meine, Rey und Kylo, ja. Das ist ja wirklich so, die Visionen berühren sich jetzt. Und wir übertragen jetzt quasi die Gefühle und haben Verständnis füreinander. Und hier ist es Händchen halten im Sinne eines Happy Ends.
Ja.
Das ist ja, schon ein Unterschied, finde ich.
Ja, aber ich kann gar nicht so krass kotzen, wie scheiße diese Charaktermotivation. Weil ich muss es erstmal kurz zusammenfassen, weil wir sind ja okay, echt nach Folge 2 ausgestiegen.
Ich sehe schon, es brodelt doch in dir, obwohl du im Vorgespräch gesagt hast, du musst das so schnell
hinter dich bringen. Ich probiere es so schnell wie möglich zu machen. Deswegen ja, weniger lachen, lach, wenn ich fertig bin oder wenn ich einen guten Gag raushaue. So, ja,
ich warte immer noch auf den guten Gag, okay?
Doch, du wirst lachen. Okay, so. Also, May, wir haben gelernt, 4 Jedi auf ihrer Liste muss sterben. Ja. Fertig. So. Osha, wir haben gelernt, ich bin ein Mechnik. Kein Mechaniker, sondern ein Mechnik, weil es ist halt ein witziges Wort. So, okay. Osha lernt May noch da draußen, deswegen ihre Motivation, ihr Call to Action. Ihre Schwester, oder wie wir rausholen, gleiche Person, ist noch irgendwo da draußen. So. Ihre Motivation. Das heißt, Motivation klar gesetzt. So funktioniert ja Build-up für Charakter. Eine ist, ich töte 4 Leute aus Rache. Eine sagt, meine Schwester ist da draußen, ich muss die wiedersehen und eventuell zur hellen Seite bringen.
Ja.
Fair, fair. So. Okay. Jetzt machen wir aber so weiter. Osha wird für May gehalten, weil die halt gleich aussehen und auch gleich beschissen gespielt werden von der Schauspielerin. Die spielt es total gleich. Spielt die einfach komplett, 100% spielt die gleich. Ich bin, weißt du, wie ich mir vorkomme? Kennst du Zoolander?
Ja.
Wenn Mugato über den Blick von Zoolander sagt, it's the same face, I think I'm taking crazy pills. Weißt du so? Weil er sein Magnum an dem arbeitet und das ist das gleiche wie Blue Steel und sonst was. So, okay. Aber Jetzt kommt das, wo ich wirklich sage, das ist keine Sünde gegen Star Wars. Mhm. Nein, das ist eine Sünde gegen Storytelling. Das ist eine Writing-Sünde 101. Okay. Und zwar, sich den Plot einfach so zurechtzuschreiben, wie du es gerade haben willst, oder es auch nur irgendwie nachvollziehbar zu machen. Und zwar, Osha, wir sind stehen geblieben, die hatte da ihren The Fugitive-Moment mit Tommy Lee Jedi, ja? Mhm. Der sie da mitnimmt und sagt, deine Schwester ist da draußen und wir finden die. Danach haben wir diese Flashback-Episode mit The Power of Lechmere Marsh und jetzt, Episode 4, ist das, wo es richtig bescheuert wird. Also so richtig unfassbar debil. Naja, also, musst dir vorstellen, sagt diese eine, ja, die jetzt ihr Leben als Mechnik verlassen hat, ja, um ihre Schwester zu finden, eventuell zur hellen Seite und zu Jedi zu bringen. Oh, meine Schwester ist mir scheißegal. Sie ist jetzt Jedi-Business. Tschüss. Und ich, hä? Alles, was sie mit dir aufgebaut haben, deine Motivation war deine Schwester. Die Jedi müssen dich überreden, mitzukommen. Dabei wolltest du doch eigentlich sie allein. Ergibt keinen Sinn. Da bin ich schon so, wie ergibt das Sinn in einer stringenten Charakterzeichnung? Gar nicht. So einfach ist es. Die andere läuft durch den Wald mit Darth Schniedel, bevor er sich als Darth Schniedel entpuppt. Und sagt aus dem Nichts, ich ergebe mich jetzt. Ich will nicht mehr weiter Jedi töten. Meine Schwester ist da draußen, das ändert alles. Ich werde jetzt gut. The End. Und ich, wie ergibt das denn Sinn? Aber nein, dann wird's noch bescheuerter. Die eine Jedi hier, Jedi X-23, findet die, will sie verhaften. Und was sagt sie? Nö, dich töte ich jetzt nicht. What? Ich so, das kann mir doch keiner erzählen, die Charaktermotivation flippen von einer Sekunde auf die andere.
Hilf mir eins zu verstehen. Ich dachte, May dachte, dass Osha tot ist.
Sie dachte zwar, dass...
Sie hat sich ja auch was geändert in dem Moment, wo sie Osha begegnet.
Ja, aber jetzt, wie wir per Flashback gesehen haben, hält ja May die Jedi für Leute, die diese Power of Many Hexen alle umbringen. Ja? Ja. Und deswegen wollte sie so da erstmal ihren Rachezug auch gegen ihre Mütter und Hexencoven und bla bla. Hat sie einfach weggeworfen. Okay, fein. Das fand ich schon bescheuert. Aber dann kommt tatsächlich die Daphne Keen, wie heißt sie, Katie, die hat irgendein Jackie, um sie zu verhaften. Ja? Sie hat gerade gesagt, vor 2 Minuten, ich ergebe mich jetzt, ich lasse mich verhaften. Die kommt sogar mit Handschellen, also nicht irgendwie mit dem Lichtschwert oder ihr in die Fresse zu hauen, mit Handschellen. Wie reagiert sie darauf, nachdem sie vor 2 Minuten uns, den Zuschauern, und Darth Schniedel gesagt hat, ich ergebe mich, ja, ich probiere die umzubringen. Hä? Wie ergibt das? Und jetzt wird's noch bescheuerter. OSHA zeigt, dass sie eine größere Bindung hat zu Jackie und zu Jord, geiler Name nach wie vor, als zu ihrer Schwester und sagt, ja, das ist Jedi-Business, kümmert euch drum, die sind jetzt wichtig, ja, und ich gehe zurück Mechnik sein. Und dann sieht sie zu, wie Darth Schniedel nicht nur probiert, ihre Schwester abzuschlachten, sondern wie er vor ihren Augen Jord das Genick bricht, Jackie dreimal mit dem Lichtschwert so richtig Shish-Kebab draus macht, ja, nachdem Wookie auch schon hops gegangen ist. Und sie geht mit ihm mit und sagt nach 5 Minuten, ja, aber du hast einen geilen Puller, ich bin auf deiner Seite. Was? Sorry, wer schreibt das? Da denke ich mir wirklich, nee, das ist Writing Fail 101.
Du, da bin ich bei dir. Da bin ich ganz bei dir. Gerade wenn man das mit Andor vergleicht, wo die ja auch, weißt du, alles, was du beschrieben hast, fühlt sich ja auch wie nur 5 Minuten später wechselt sie die Seite an, weil du halt nur diese halbstündige bis 40-minütigen Folgen hast, die unnötig losgelöst voneinander wirken, auch durch Flashbacks nur das, unterbrochen sogar.
Und nicht nur das, der Schnitt.
Weißt du, wenn du das vergleichst, lass mich noch meinen Punkt zu Ende führen, bitte. Und wenn du das vergleichst mit Andor, wo du ganze 3 Folgen, die eine Stunde sind, als Arc, also wirklich als Arc hast, in dem so viel mit den Figuren passiert, nachvollziehbar passiert, und dann die Figuren an einem anderen Punkt stehen, wo sie als am Anfang der Geschichte nachvollziehbar. Das ist ein sehr großer Kontrast. Ich finde aber, um jetzt wieder pro Acolyte zu argumentieren, das ist aber so typisch Star Wars teilweise. Also hast es bei Clone Wars, hast du das auch viel gehabt, aber das ist auch eine 20-minütige, anfangs reine Kinderserie. Später wurde es sehr viel erwachsener und ernster. Aber, ne, also ist der Vergleich schon ein bisschen unfair. Hatten dafür aber auch viele Episoden gehabt. Du findest bei Star Wars immer wieder leider diese Plot-Convenient-Charakterentwicklungen, bei denen ich mir immer so die Hände über den Kopf zusammenschlage. Habe ich auch ganz viel in Mandalorian Staffel 3. Aber auch zum Beispiel Prequels, wir müssen ja nur sagen, Rise Darth Vader, gerade noch will er seine Padme und das ungeborene Kind retten und dann geht er in den Kindergarten und bringt alle um, Master Skywalker. ich wirklich denke, was ist denn bei Star Wars immer los?
Also aber ich finde, es war noch nie so furchtbar wie hier. Also hier ist wirklich, die flippen ihren ganzen Charakter nach einem Cut andauernd. Und diese Serie hat auch eine der faulsten Erzählstrukturen aller Zeiten. Das ist so ein billiger Trick im Storytelling. Und zwar, Leute gehen einfach aus dem Frame raus, nachdem sie sagen, ich sag dir jetzt was Wichtiges. Und dann sind sie raus aus dem Frame und dann haben die darüber gequatscht und alles hat sich für die geändert. Es ist, also passiert alle 2 Sekunden. Meister Schreck macht das mit hier dem, wie heißt der, das Weichei, den sie da eingeführt haben, der wirklich aussieht, als wenn der einen Helm braucht, um hier Cornflakes aufzumachen. Wie heißt der?
Du weißt, wie redest du gerade? Ach so, ihr Assistent oder was?
Genau.
hier, Helm braucht, um Cornflakes aufzumachen, das ist lustig. Okay, das gebe ich dir. Mir ist aber ganz witzigerweise, weil ich jetzt auch gerade, ich meine, das war jetzt nur ein paar Stunden vor dieser Podcast-Aufnahme, eben diese 8. Folge gesehen habe, was auch bedeutet, dass wir vielleicht, weil das jetzt am Tag der Ausstrahlung ist, wir nehmen jetzt an einem Mittwoch auf, das heißt, sollte es irgendwelche neuen Kontroversen geben, haben wir das halt hier noch nicht drin oder irgendwelche neuen Erkenntnisse, weil es gibt ja auch ein bisschen was, worüber man theoretisieren könnte. Aber worauf ich hinaus will, es gibt in dieser Folge, in dieser letzten Folge, mindestens 3-mal den Moment, dass eine Figur irgendwo hinguckt, dann guckt sie wieder zurück und dann ist die andere Figur weg. Ja. Und das wirkt so tölpelhaft inszeniert. Und
unfassbar.
Ich bin auch wirklich der Meinung, dass die Regie nicht gut ist bei dieser Serie. Das wirkt so tölpelhaft inszeniert, weil im Drehbuch kannst du das schreiben, inszenieren kannst du es aber nicht auf einer offenen Fläche.
Absolut.
Du kannst es machen mitten im Wald voller Bäume.
Ja, diesen weißt du, woran ich denken muss?
Diesen Christopher Nolan Batman-Gag immer
wieder. Das wollte ich gerade sagen.
Da kannst du es machen, aber doch nicht. Also, und du könntest es vielleicht bei einer Figur machen, die das immer macht. Sagen wir mal, der Stranger, der Sith, macht das die ganze Zeit. Okay, dann ist das sein Trait. Aber es machen, glaube ich, 3 verschiedene Figuren. Also einmal macht Usher, glaube ich sogar. Es war nicht May, ich glaube, es war Usher. Nee, es war May, sorry. May macht's einmal, The Stranger macht's einmal. Und dann habe ich schon wieder vergessen, wer die andere Person war. Aber das war jetzt nur in dieser einen Folge. Und weit und breit ist nichts, wo du dich verstecken kannst oder hinrennen könntest. Das heißt eigentlich, kennst du diese Gag-Videos, dass sowas wie, ich glaube, das war sogar bei Christopher Nolan-Filmen, dass sie diesen Moment genommen haben.
Das wollte ich gerade sagen, mit Batman, wo man sieht, wie er noch wegrennt.
Wie er wegrennt. So, und so müsste es eigentlich sein. Also wirklich, ich glaube, das ist mein Hauptproblem, auch mit der Motivation. Du hast ja recht. Ich finde nur, weil es in Star Wars oft passiert, du kannst auch diese lausigen Charaktermotivationen, dieses ständige Switchen, kannst du greifbarer inszenieren. Ich bin ja anders als du nicht der Meinung, dass May und Usher komplett fehlbesetzt sind, also mit Amandla Seyfried. Heißt die Amandla?
Amandla Stenberg.
Stenberg. Amandla ist schon so ein merkwürdiger Name für mich. Also Amandla Stenberg, finde ich, macht die Usher ganz gut. Ich mag die Usher, aber ich finde May sehr steif auch gespielt. Und also oder andersrum, immer wenn sie böse spielt, weil als Usher muss sie ja auch böse spielen. Ich finde, das ist ganz, ganz schwierig bei ihr. Und da tut ihr die Regie auch keinen Gefallen, weil sie könnte auch oft einfach eine nähere Kameraperspektive wählen. Dann würde es nicht so aussehen, als würde sie steif durch die Kulisse laufen und künstlich böse tun.
Es gibt,
weißt du, was ich meine? Das sind so Sachen, das kannst du auch, da kannst du den Darstellern einfach auch mal helfen mit deiner Regie.
Es gibt für mich nur zwei vernünftige Performances in der Serie. Das ist Saul.
Ja, danke. Dann bist du ja endlich meiner Meinung, das warst du am Anfang nicht.
Doch, ich habe gesagt,
nee, Saul fandest du nicht gut in der ersten.
Nein, ich habe gesagt, ich mag den nicht, wie der Charakter geschrieben ist, aber ich habe gesagt, seine Performance ist gut.
Okay.
Das kann ich ja sagen.
Okay.
Performance-mäßig gibt es für mich nur zwei anständige. Das ist er und das ist hier The Stranger.
Ja,
und zwei anständige. Das sind anständige Performances für Schauspieler, die wesentlich mehr rausholen aus dem beschissenen Material, das sie haben. Muss man einfach sagen, den beiden wird nicht viel gutes Material gegeben, aber sie probieren alles, um das auf die nächste Stufe zu bringen. Und daran erkennt man richtig gute Schauspieler.
So. Ich finde, was für deine These spricht, ist, gerade jetzt auch in der letzten Folge, hat Saul keine gute Rechtfertigung für das, was er tat.
Überhaupt nicht.
Er sagt einfach immer nur, aber wir hatten recht. So, das ist alles.
Ja, und nicht nur das. Das ist
kein Argument oder so.
Nicht nur das. Er sagt aus dem Nichts, ich habe dich immer geliebt. Er hat das Kind gesehen und war Nee. Also er hat Osha gesehen und hat ihn gleich geliebt. Deswegen war er auch so nach dem Motto, wen rette ich? May, Osha, May, ja, geh kacken, May. So, hä? Habe ich auch nicht verstanden. Das war bescheuert. Es war noch bescheuerter übrigens, dass dieser ganze Hexenzirkel, du meintest noch, weißt du, deine Theorie, als wir die Folge bei mir geguckt haben, Folge 3, die war zwar auch so auf den Jedi-Orden scheißen und die als böse darstellen, aber das, was sie in der Episode rausgeholt.
Das war meine Theorie, ich erinnere mich gar nicht.
Doch, deine Theorie war, weil da lagen ja lauter Leichen, nachdem die da alles angezündet haben. Und dann meintest du, nee, die wurden hundertprozentig von den Jedi getötet. Und das wird sich rausstellen, das ist das größte Mystery. Das meintest du damals, als du über die bei mir geguckt hast.
Ja, aber die wurden doch von den Jedi getötet.
Nein, das ist viel lustiger. Die wurden nicht irgendwie in einem Kampf, sondern
ja,
die haben,
aber
die
sie
haben
wurden
den
ja von
Wookie,
denen getötet.
Nee, die haben den Wookie mental geklaut. Und als Jedi-Meister Trinity diese Connection gelöst hat, sind die alle kollektiv gestorben.
Ja, ich weiß, aber
wie die Droiden in Episode 1.
Ja, aber das ist
aber
sind ja verantwortlich dafür.
Nee,
ob sie es provoziert haben oder nicht.
Nee, aber das ist, aber da denkst du dir auch, hä, die sterben dadurch alle? Das ist ja bescheuert. Vielleicht wusste das Trinity nicht mal. Das ist ja die dümmste Power, die ich je gesehen habe. Und zwar, ich gehe in Wookie rein als Beehive. Mhm. Und wenn ich sage, nee, ich rette den Wookie, sind die alle tot. Ja, sorry, da müssen sie sterben. So. Und das ist noch witziger. Und das war diese Episode 7 ist für mich die schlimmste der gesamten Serie. Erstens, weil wenn man Perspektiven beleuchtet, sowas hat ja Lost früher auch richtig früh häufig gemacht. Mhm. Lost machen richtig viele gute Serien. Aber da brauchst du halt auch talentierte Autoren und nicht ChatGPT oder Primaten. So, sorry. Aber weil was du machst, indem du unterschiedliche Perspektiven zeigst, sagst, okay, ich verstehe die Seite, ich verstehe die Seite, oh Gott, was für eine neue Erkenntnis, ich sehe alles in einem anderen Licht. Ich denke da an eine ganz spezifische Lost-Episode, The Other 48 Days. Wundervolle Folge. Und zwar, wir haben eine Staffel und ein Drittel mit der Crew verbracht, die wir kennen. Jack, Hurley, Kate, Locke, bla bla bla. Und gegen Ende dachten wir, dass Sawyer und Jin und Michael entführt worden von den Others, die ja dieses mysteriöse Etwas wäre. Dann kommt die Folge The Other 48 Days und wir sehen, oh, das sind die, die im Heck des Flugzeugs waren. Wir sehen deren ganze Perspektive und selbst wie sie terrorisiert wurden von den Others und wie diese Tragödie mit Shannon, das war wirklich ein Unfall. Und oh Gott! Und jetzt ist eigentlich die Crew des Flugzeugs wieder vereint, aber es gibt Beef zwischen Said und Ana Lucia. Und meine Güte, so erzählt man das.
Okay. Ja, der interessante Ansatz bei dieser Art es zu erzählen ist, nicht einfach eine Flashback-Folge zu machen, sondern immer die Flashbacks im Kontext der Gegenwart auch zu erzählen.
Ja, aber nicht nur, aber die haben ja da eine ganze Flashback-Folge dann gezeigt dafür. Ja.
Sie haben auch mal eine nur aus der Perspektive der Others gemacht, oder?
Ja, aber das haben sie dann wieder mit Gegenwart und Flashbacks. Gegenwart und Flashbacks. Aber
ich meine, dass generell der Lost-Weg Acolyte gut getan hätte. Weil diese zwei isolierten Flashback-Folgen, das sind definitiv die schlechtesten Folgen der Serie.
Ja,
definitiv.
Aber die zweite ist noch schlimmer. Worauf ich hinaus will, ist, weil ich habe keine große neue Erkenntnis dadurch.
Genau.
Es fühlt sich an wie die gleiche Episode nochmal aus anderen Kamerawinkeln. Es ist nicht euer Ernst. Und das Einzige, was neu ist, also erstens, das war das, worüber ich so krass gelacht habe. Ich dachte wirklich, das hat jemand geschrieben. Dafür gab es grünes Licht. Und nein, es war nicht der Metalldetektor des Wookies, der 1:1 aus unserer Welt ist. Nee. Mhm. Es ist. Hier, Jedi Padawan Tommen Lannister oder Baratheon. Mhm. Ja. Hier, der 12-jährige Opa ist, der sich da irgendwann Gift nimmt. Was ist seine Motivation, warum alles schief geht? Ich will wieder nach Hause. Und normalerweise gibt es ja bei Star Wars immer den Moment, wo dich jemand verführt. Kylo Ren verführt Rey mit Let the Past Die. Palpatine verführt Anakin mit Ich kann deine Frau retten. Vader probiert Luke zu verführen. Das ist halt immer so.
Ja.
Und hier erscheint diese seltsame Hexenmutter ihm und sagt, ich kann dich früher als 7 Wochen zurück nach Coruscant bringen. Und er, okay. Ich so, ey, das hat jemand geschrieben. Das hat wirklich jemand geschrieben. Das ist so, als wenn der könnte auch genauso gut seine Beweggründung sein, ich will aber jetzt schon Urlaub haben.
Du, weißt ich du, bin da sogar bei dir.
Da dachte ich, das ist nicht euer fucking Ernst.
Du hast recht, die Charaktermotivationen sind wirklich, wirklich nicht gut geschrieben in dieser Serie. Und das zieht sich durch.
Und das Zweite, wo ich nicht klar kam, war dieser Moment, der so tragisch sein soll. Also diese Hexen, die da irgendwie Kinder benutzen und das finden die Jedi nicht so toll und die probieren dann so einzugreifen und also Saul hat einen Crush auf die kleine Osha, was auch komisch ist so. Und aber dann wird's richtig random. Also die eine Mutter, die ist eher evil und sagt einen Schritt weiter und du bist tot und die andere möchte ja verständnisvoll sein, wie ich es verstehe. Aber wie sie es dann inszenieren? Auf einmal verwandelt sie sich in das Rauchmonster von Lost. Ja, komplett mit Nazgul-Gesicht. Und wir sehen, wie die kleine May fast aufgeht, als würde sie sie jetzt vernichten. Ja? Und was? Wie würde jeder darauf reagieren, wenn auf einmal das Rauchmonster von Lost da wäre und auch noch schreit wie ein Nazgul und du siehst, dass ein Kind sich auflöst. Er nimmt sein Lichtschwert, sagt, das gehört in deinen Bauch. Zack. Und ich, ich verstehe ihn. So weißt du, so total. Und dann Gaslighting vorm Sterben. Ich war eigentlich gut und wollte alles machen, was du wolltest. Tschüss. Und ich so, hä? Warum hast du dich dann ein Monster verwandelt aus Lost? Verstehe ich nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich verstehe diese Szene nicht. Ich habe sie 4-mal zurückgespult, weil ich dachte, ich werde verrückt. Ich so, was ist hier gerade passiert? Und warum wird es als Mord betitelt?
Ja, und weißt du, wenn wir bei Motivation von Figuren sind, das ist ja für mich dann auch so unverständlich, warum sich jemand wie Saul nicht besser verteidigt. Weil genau was du sagst, er hat sie umgebracht, weil er dachte, sie tötet ihn und alle. Und
er dachte, sie tötet das Kind?
Ja, warum sagte er das nicht?
Nein, er hat rüber geguckt, sie war komplett im Exorzismus-Modus. Das Kind hat angefangen, sich aufzulösen. Also okay, fuck it, du tötest Kinder, not on my watch, zack. Ja. Und auf einmal sagt sie dann auch noch, ich bin eigentlich gut und wollte nur Gutes.
Und ich verstehe nicht, warum das dann auch nicht gesagt wird. Also das
ja, aber darf ich dann fragen?
Convenient Sachen in dieser Serie.
Ja, aber darf ich dann fragen, was wollte sie dann wirklich machen in diesem Moment, als sie sich aufgelöst hat und angefangen hat, das Kind aufzulösen? Was wollte sie machen? Passiert das, wenn diese Hexen furzen? Ich weiß es nicht. So, es ist so überhaupt diese Szene ich verstehe sie nicht. Ich habe sie 5-mal zurückgespult. Wieso hat sie sich in das Rauchmonster aus Lost verwandelt, sah aus wie ein Nazgul und die kleine May hat angefangen, sich aufzulösen? Wieso?
Plot Convenience, wir haben es schon gelöst, Eve. Es ist halt so. Das Ding ist, ich bleib auch dabei, dass ich die Grundidee gar nicht schlecht finde. Aber du hast halt überall diese Stellschrauben, wo du die Figuren nicht nachvollziehen kannst. Und das türmt sich so bei dieser Serie, dass du wirklich am Ende da sitzt und denkst, was war denn das gerade?
Also es war für mich, ohne Witz, dieser Moment und nur dieser kleine Moment, war für mich der mit Abstand bescheuertste Moment in ganz Star Wars. Das war also nichts, was ich je in Star Wars gesehen habe.
Ach je. Ach, Eve.
Nein, nein.
Jetzt bitte.
Nein, nein, es war der dümmste Moment.
Jetzt
weil er kein.
Bitte.
Nenn mir einen Moment.
Sinnloswirbel.
Nee, das ist ja einfach nur doof. Aber das ist Next Level. Aber das ist Next Level. Wieso wirst du zu einem Rauchmonster und willst ein Kind auflösen?
Warum soll ich mich warum soll ich mich im Kampf um Leben und Tod vor jemanden stellen und coole Moves machen, die hinter meinem Rücken sind? Das überhaupt keinen Sinn ergibt.
Weil die trotzdem noch irgendwie Pubertär sind und Schwänze vergleichen. Keine Ahnung.
Also, da gibt's einige andere Momente. Weißt du, Jada ist mal in Kacke getreten. Eve, komm jetzt.
Nein, das ist Schlimmeres. Nein, aber das war für mich der größte What the fuck-Moment. Also einfach dieser What the fuck, was passiert hier gerade? Weil ich das nicht ich verstehe es bis heute nicht. Ich will, dass mir irgendjemand erklärt.
Aber Eve, das ist doch egal. Jetzt ganz, ganz ehrlich. Wenn du den Moment besser verstehst, ist die Serie dann für dich schlagartig besser?
Nee.
Ist doch jetzt Quatsch.
Aber
warum geilst du dich jetzt daran auf?
Weil, wie gesagt,
Plot Convenience Sachen finde ich überall.
Nein, ich sag dir, warum ich mich so krass an diesem Moment aufhänge. Ja. Weil dieser Moment soll die Antwort hinter allem sein. Diesem Mysterium, dem Grund, warum die Charaktere tun, was sie tun, der Schuld, die Saul fühlt, der Sühne, dem Totschweigen dieses einen Momentes.
Ja.
Und dann wird dieser eine Moment enthüllt und es ist das größte What the fuck ever. Es ist so das. Was ist denn hier eigentlich passiert? Und deswegen hänge ich mich an diesen Moment so.
Ich finde überhaupt nicht, dass das größte What the fuck Moment ever ist, weil das ist ja eine andere Schwäche der Serie. Das ist ja alles vorhersehbar. Das heißt, guck mal, ich hab doch damals neben dir auf der dritten Folge auf der Couch gesessen und ich hab dir gesagt, ja gut, die haben die halt alle umgebracht. Ja, das ist die Lösung. Du guckst die vierte Folge und du weißt, Kimia ist der Stranger, weil, guck mal, die sagen es ja selber, ist ja die Vorbereitung ist so lustig. Ja, also der Stranger kann ja gar nicht kommen, weil er bräuchte ja einen Führer. Also ist er ja gar nicht da. Und dann kommt er einfach und jeder weiß, Moment. Ich muss an so ein Gleichnis von einem Kumpel von mir denken, der sagt das immer in diesen Momenten. Der sagt immer, wenn ich mit einer anderen Person in einer Gefängniszelle sitze und einer von uns beiden hat in die Ecke geschissen und ich weiß, ich war es nicht, dann kann es nur eine Antwort auf diese Fragestellung geben. Und so ist es da ja auch. Du hast andauernd die Momente, und das wollte ich vorhin sagen, dass Leslie Headland das auch bequemerweise selbst im Nachhinein ein bisschen rechtfertigt. Ja, es geht ja nicht um das Mysterium alleine, sondern um den Impact quasi der Auflösung. Weil die Auflösung sollte ja relativ vielen
Aber
Leuten relativ schnell klar sein.
Aber dafür tut sie so krass, als wäre das ein Mysterium.
Ja, ich finde schon, dass die Serie so tut und dass sie das denkt und dass sie cleverer ist, als sie sein soll. Deswegen würde ich es ja eher Kindern empfehlen als Erwachsenen.
Ja, und jetzt will ich noch hier im Finale, also es gibt auch so ein paar Sachen, die ich okay, also es sind doch die Sith. Alle, die jetzt gesagt haben, nee, er sagt nur, ihr würdet mich Sith nennen. Nee, es ist Sith. Es ist ganz klar Sith. Wir sehen wortwörtlich im Finale Darth Plagueis.
Vermutlich.
Und es ist Darth. Es ist
augenscheinlich Darth Plagueis.
Es soll so krass Plagueis sein.
Es passt aus zwei Gründen. Also Darth Plagueis ist natürlich seit Episode 3 erst Kanon. Und es gibt in Legends natürlich sehr viel mehr zu Darth Plagueis. Und Darth Plagueis ist in den Legends ein Moon heißen die, glaube ich, M-U-U-N, die Rasse. Und die sehen so aus, wie die Figur, die da rausgeguckt hat. Im Kanon gibt's mittlerweile Darth Plagueis auch über die Episode 3 hinaus. In den neuen Tarkin-Büchern wird er, glaube ich, erwähnt. Oder irgendwie so. Auf jeden Fall, aber auch mit neuem Todesdatum. Das Todesdatum im Kanon von Darth Plagueis, ich habe es extra sogar aufgemacht, ist 22 vor der Schlacht um Yavin.
In
Legends war es ein paar Jahre vorher.
Heißt Plagueis, nicht Plagueis.
Plagueis.
Ja.
Darth Plagueis, okay. Ich glaube, wenn ich das hier auf Wikipedia richtig sehe, ist seine Rasse nicht definiert oder die Zeichnung ist nicht klar im Kanon. Aber in den Legends ist er das. Und da die Serie sehr viele Dinge aus dem Legends und aus dem aktuellen Kanon mit reinfließen lässt, im wahrsten Sinne des Wortes fließen lässt, ist das offensichtlich Darth Plagueis. Mhm.
Ist wohl auch bestätigt mittlerweile.
Also, wo wurde das bestätigt? Wie gesagt, wir sind am Tag der Ausstrahlung, deswegen ist für mich alles noch neu in der Hinsicht. Ich war noch nicht so viel auf Twitter heute.
Ich sehe es gerade bei sowohl Filmstarts als auch Moviepilot auf den Seiten.
Aber ich meine, es ist halt bestätigt von Leslie Headland, aber die bestätigt ja gerne Dinge, also die macht da jetzt auch kein Dings draus. Also es kann gut sein. Alles andere wäre auch ehrlich gesagt ein bisschen albern. Wie gesagt, es passt ganz gut. Die Serie spielt 100 Jahre vor den Prequels. Plagueis ist erst 22 Jahre vor der Schlacht um Yavin gestorben, was, glaube ich, kurz vor den Prequels ist. Deswegen könnte es vom Alter her für jemanden, der den Tod ein bisschen ausgetrickst hat, würde das ja ganz gut passen. Deswegen glaube ich, dass er das ist.
Ja, und nicht nur das. Also, ich meine
Aber ist das ein Problem für dich, wäre meine Frage an dich.
Dass er dort auftritt?
Ja.
Nö.
Weil ich fand das immer aus Fansicht, fand ich das immer ein bisschen komisch, dass Leute überhaupt diskutiert haben nach den Trailern schon, ob das Sinn ergibt mit, da ist ja jemand mit Rot nicht wert, die wussten doch nichts davon. Und ich meine, mein erster Gedanke nach dem Trailer war ja gut, alle, die du da siehst, werden halt sterben.
Das hätte für mich Sinn gemacht, aber ich finde, die machen es zum Schluss. Weißt du, wenn einfach nur Saul gestorben wäre, was ja passiert, wäre es okay gewesen. Aber ich finde das Ende mit Jedi Shrek so bescheuert, weil eigentlich müsste Yoda das erkennen und auch ihre Gedanken lesen können, weil das ergibt für mich dann wieder keinen Sinn, das ist bescheuert. Aber okay, dass Darth Plagueis im Gesamten auftaucht, das stört mich nicht. Ich fand das immer faszinierend. Ich will ehrlich gesagt aber auch nicht,
dass... ganz kurz. Weißt du, was ich schon immer komisch an den Prequels fand? Dass Yoda wusste, es gibt immer zwei. Wo weißt du das jetzt? Ihr wusstet jetzt 1000 Jahre lang nicht, dass die Sith noch da sind? Und jetzt weißt du, dass es immer zwei sind?
Vielleicht hat er auch mal diese Legende gehört.
Aber vielleicht, ganz ehrlich, das war für mich schon immer ein Plothole. Und ich weiß gerade nicht, ob das im Kanon schon gelöst ist, dieses Plothole. Aber ich würde mir wünschen von einer zweiten Staffel Acolyte, dass sie dieses Plothole stopft, wenn sie schon dabei sind.
Naja, auf jeden Fall, Saul hält ja auch diese Rede so. Leben wurde mit der Macht erschaffen. Also habe ich irgendwie das Gefühl, Darth Plagueis hat gesehen, dass die Hexen Kinder gemacht haben mit der Macht und dachte, Beste, das mache ich nächstes Mal auch. Und es wird Anakin. So, weil Anakin wurde ja auch durch die Macht erschaffen und ausgetragen, was ich auch schon mal bescheuert fand. Es war so einer der bescheuertsten Angles der Prequels, dass er Macht-Jesus ist. Und ausgerechnet diesen bescheuerten mythologischen Part zu nehmen und den noch bescheuerter zu machen, finde ich richtig bescheuert.
Lass mich da kurz Devil's Advocate sein. Okay? Zwei Dinge. Ich finde, du hast recht, dass es schon immer albern war mit Anakin. Da bin ich bei dir. Da sind wir beide ja eher die Prequel-Verweigerer, wenn es da um sowas geht, um Midi-Chlorianer und sowas. Aber, Leslie hat dann auch mal extra betont, dass es in Acolyte eben nicht genau ist wie bei Anakin, aber dass dieses Mysterium ja noch irgendwann mal gelöst wird. So, jetzt haben wir so ein bisschen was mit The Virgins und lauter so ein Kram. Aber ganz ehrlich, Plagueis ist jetzt am Start. Wir haben eine ähnliche Erschaffung wie bei Anakin, die aber nicht so funktioniert hat, wie es die Hexen gewollt haben, weil du warst zwei. Ja. Oder dieselbe Person gespalten. Also wenn jetzt wirklich eine zweite Staffel kommen sollte, dann wäre die tatsächlich damit beschäftigt, dass diese Plotholes aus den Prequels ein bisschen zu stopfen.
Ja,
und das finde ich erstmal aller Ehren wert, tatsächlich.
Und wahrscheinlich noch ein Sidious einzuführen.
Ja, so. Warum nicht? Sidious ist ja jetzt, Sidious hat zwar Plagueis umgebracht, also tatsächlich Plagueis. Er deutet das nicht nur an, dass es Kanon das erst war, aber das ist so viel später, also wirklich sehr viel später. Wir können eigentlich nur daraus schließen, dass Plagueis da lebend aus der Geschichte rauskommt, was mit anderen ist. Also eigentlich kann er ja auch nur einen Schüler haben. Deswegen
müssen wir eliminieren. Also ich fand das ganz komisch. Die waren ja auf dieser Insel, ich nenne sie einfach nicht Last Jedi-Insel, weil sieht genauso aus, aber ist es nicht. Ja, und sie heißt einfach Unknown Planet. Okay. Und da hat ja Darth Schniedel mit OSHA so ein bisschen gebondet und sie hat sich einen Helm aufgezogen und automatisch geatmet wie Vader, was ich richtig debil fand. Also da dachte ich mir auch, das ist ja echt Next-Level-Scheiße.
Ja, das fand
so,
ich ganz cool.
Ich fand das so scheiße. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Und jetzt
naja, es ist halt, wieso ist das scheiße? Ich verstehe dich
nicht. Naja, weil bei Vader hatte das eine Bedeutung, der konnte nicht von alleine atmen. Der hat dafür ein Atmungsgerät
gebraucht.
Hast
du schon mal einen Helm aufgehabt?
Ja, klar.
Ja, dann hört sich das doch so an, wie das, was sie gehört
haben. Ja, aber dass sie Vader damit imitieren wollten, so als Motto.
Ja, genau.
Und das
ja, aber das ist ja nur, um so ein Gleichnis zu setzen, warum das so ist. So wie Kylo Ren trägt halt einen Helm in Anlehnung an Darth Vader ja auch. Also ich finde das jetzt als visuellen und audiovisuellen Spiegel, finde ich das einer der cleveren inszenatorischen Tricks dieser Serie, weil sie ja sehr simpel inszeniert ist. Mit diesen ganzen Urlaubsvideos, klassisch Star Wars Blenden da. Ich finde, man kann es auch übertreiben und die Serie übertreibt krass bei diesen Blenden. Und ich finde, solche Tricks hätte ich mir mehr gewünscht von der Serie, dass sie einfach mal nonverbal was erzählt und dass jemand was erklären muss.
Sag mal, auf jeden
Fall.
Sind
das anders als du da?
Auf jeden Fall diese Insel. Auf jeden Fall diese Insel. Ja. Ist höchstwahrscheinlich die Heimat von Darth Plagueis.
Ja, ich habe da auch irgendwelche Vergleiche schon gesehen.
Und ich gehe ja davon aus, dass Schniedel Plagueis kennt. Weil er wird wahrscheinlich irgendwie gelernt haben, was überhaupt ein Sith ist. Mhm. Er wird ja irgendwie den Helm gekriegt haben und so die Kutte und bla bla bla. Okay, das heißt, während OSHA und Schniedel da rumschniedeln, ist Plagueis in der Höhle und schrubbt sich ein.
Und oder er beobachtet sie und sucht seine Schnur.
Ja, er beobachtet sie, während er sich anfasst. Und und das Bescheuerte ist, gibt's da nicht jetzt schon, das heißt, die Regel der zwei gibt es jetzt noch gar nicht oder sonst was, weil es sind ja jetzt drei dann eigentlich. Er, Schniedel und OSHA. Und dann, nachdem...
Naja, aber was macht denn ein Imperator mit Darth Vader und Luke Skywalker? Was macht er in Episode 6?
Er will, dass einer von beiden stirbt.
Ja.
Er sagt, strike your father down and take his place at my side.
Genau. Er nimmt zwei Leute zu sich und will, dass nur noch einer von den beiden diesen Raum verlässt und sein Schüler ist.
Ja. Aber, was ich mich jetzt frage.
Das machen die Sith, will ich damit sagen. Das ist ja nicht ungewöhnlich für Star Wars Storytelling.
Ja, was ich mich jetzt frage. Okay, Saul wird erwürgt. Ich fand den Kampf übrigens nicht übel. Den fand ich, das war der beste Kampf. Das war der beste Kampf. Ich fand auch die Idee geil, dass es ein Schwert ist, dass du auseinander nimmst, da hast du zwei und gleichzeitig war es nicht einfach so Darth Maul kopiert. Das fand ich, das fand ich cool und da war sogar dieser Slow-Mo-Jump, hat diesmal richtig gut funktioniert. Also es war eine Szene, da habe ich ausnahmsweise nichts auszusetzen, die fand ich wirklich stark. Mhm. Ja, da hatte ich Spaß. Alles andere war aber halt doof für mich. Aber ich fand das
einer so dieser Kill Bill-Momente, von denen ich gerne mehr gehabt
habe. Genau. Das war ja 1:1. Das war ja hier House of the Green Leaves, 1:1, wie sie sogar die Treppe da so runtersteigen und in der Luft noch. Mhm. Es war 1:1 hier, sie gegen den Anführer der Crazy 88. Das war die Szene. Und nachdem Saul umgebracht wird, weil und er liebt OSHA anscheinend, okay, er liebt sie, kommt Meister Schreck, und sie und noch ein paar andere.
Können wir sie einmal beim Namen nennen und nicht nur...
Vernestra, ich hab's gesagt.
Vernestra,
okay, ich geh zurück zu Schreck. So.
Aus der High Republic. Mich persönlich würde eher interessieren, ob das alles noch in Character ist. Also ob das zur Vernestra, die man aus den Büchern kennt, passt. Oder das sind Comics. Kann ich dir gar nicht sagen.
Auf jeden Fall, Vernestra kommt dann dahin, sieht seine Leiche. Es gibt zig Jedi, die ihr unterstellt sind, die wissen, dass andere Jedi abgeschlachtet worden sind mit einem Lichtschwert. Ja. Der Senat sagt, Jedi ist ein fundamentalistischer Kult, was mir sowieso nicht gefällt, dass sie so die Jedi so krass in Anführungsstrichen dekonstruieren, dass sie sie quasi zur Bad Guys der Show machen und das auf eine sehr plumpe Art und Weise. Ja? Und was ich dann auch so witzig finde, dann kackt sie aufs Vermächtnis von Saul und sagt, ja, er war ein Rogue Jedi, er war böse und bla bla. Dabei ist sie der Rogue Jedi und böse. Und dann geht sie ja am Ende zu Yoda. Ich fand es zumindest cool, wir sehen zwar nur von hinten, aber es ist eine Puppe. Das fand ich cool. Und dass der das nicht checkt. Der checkt es nicht, wenn sie ihm sagt, ja, Saul war so.
Wer checkt das jetzt nicht, der Senator oder Yoda?
Yoda! Yoda müsste jetzt checken.
Yoda, weißt du doch noch gar nichts, was Yoda macht. Du weißt doch noch gar nichts darüber.
Naja, ich weiß, dass Yoda in Episode 3 als Order 66 ausgelöst wurde und zig Leute interplanetarisch abgeschossen wurden. ihm das Herz gebrochen hat, so wie er es ihm getan, dass er in die Knie gefallen ist und geheult hat. Hier wurden Padawan das Genick gebrochen und Shishkebab draus gemacht und er hat das nicht gespürt.
Du willst mir jetzt sagen, du hast erwartet, dass jetzt jedes Mal, wenn ein Jedi in Star Wars stirbt, der Yoda seit 800 Jahren ein Herzinfarkt
hat? Nein, nicht jedes Mal. Aber was ich sagen will, ist, du machst halt ein ordentliches Fass auf, wenn du dann, nachdem das passiert ist, Shrek zu Yoda latschen lässt und sie ihm das erzählt, ja, so ist es abgelaufen, weil das brauchen wir, weil die...
Nee, du weißt doch gar nicht, was sie ihm erzählt, Eve.
Na, sie wird ihm das erzählen,
was... Du weißt doch nicht, was sie ihm erzählt. Sie will zu ihm und will sogar Hilfe. Sie will irgendwas von ihm wissen. Das ist doch jetzt ein bisschen Mystery, auch wenn es plump ist, aber du weißt nicht, ob sie ihn anlügt.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Ziel
ist. Ja, keine Ahnung. Aber sie will ja was von ihm. Es ist ja nicht so, als hätte er um sie gebeten, sondern sie geht rein und sagt, sie will seine Hilfe.
Er hat sie hinbeordert, so Lagebericht.
Nee, sie will doch seine Hilfe. Das ist doch das, was sie sagt, wenn sie in den Raum reingeht. Ja, hat sie überhaupt nicht hinbeordert. Es war nicht, you want to speak with me?
Warte mal.
Sondern sie hat jetzt erstmal dieses Lügengebilde aufgebaut und dann geht sie aber zu ihm, weil sie irgendwas von ihm will. Und das bleibt jetzt so offen. Ich vermag das jetzt nicht groß zu beurteilen. Es kann ja sein, dass sie ihm weiter anlügt und es ist albern und er spürt doch, dass irgendwas nicht stimmt. Kann alles sein. Aber ich möchte jetzt nicht über ungelegte Eier diskutieren, Eve.
Du hast Eier gesagt.
Ja, also das ist nicht der Punkt. Ich finde es sogar, ehrlich gesagt, deutlich interessanter, was Minerva gerade macht, als vieles, was in der Serie bis dann passiert ist. Weil, wie gesagt, nach der dritten Folge weiß man noch alles. Wozu brauche ich noch die siebte Folge? Die siebte Folge hätt's als ganze Folge gar nicht gebraucht, weil du hast ja recht, das ist ja teilweise nur die Kamera woanders hingestellt. Es passiert alles, was du dachtest, was sowieso passiert. Man hätte die siebte Folge auch als Flashbacks innerhalb der Handlung erzählen können, als Parallelhandlung.
Können wir uns
das hätte es spannender gemacht, weil die zieht sich wie Hecht, nicht wie Hechtsuppe. Doch, nee, zieht wie
Nein. Kaugummi. Ja, es zieht wie Hechtsuppe, sagt man.
Es zieht wie Hechtsuppe und es zieht sich wie Kaugummi. Sag das ja, mal
aber
falsch.
Können wir uns darauf einigen, zumindest dass Padawan Tobin der faulste Charakter in Star Wars ist, weil das seine Bewegung.
Die Motivation ist bescheuert.
Nein, er wollte immer nach Hause und sobald er zu Hause war, hat er einfach nur meditiert.
Sobald er zu Hause war, hat er ein schlechtes Gewissen.
Oder hat ihn jemand wach gemacht? Hat er gesagt, oh nee.
Mich stört ja eher die Inszenierung. Mich stört dann, dass er da sitzt mit so auf alt geschminkt. Es ist nur 16 Jahre vergangen. Sie hätten überhaupt nichts machen müssen. Sie hätten eine neue Frisur geben müssen. Das hätte gereicht.
Ja.
Also da kann auch als, was ist denn der Schauspieler? Der ist Anfang 20, behaupte ich mal. Da kann er auch noch Ende 30 spielen. Und da muss man nicht viel machen. So, warum hat er jetzt so viele Haare verloren, warum sind die alle weiß, warum hat er so einen schlecht angeklebten Bart? So, weißt du, das verstehe ich halt nicht. Wer macht denn sowas? Das sieht ja albern aus. Das sieht ja aus wie Saturday Night Live.
Das stimmt wirklich.
Wie ein Sketch. Also das ärgert mich. Sowas ärgert mich immer wieder.
Hat es
mich ärgert nicht
mal
die plumpen Dialoge, sondern wie sie inszeniert sind teilweise.
Weißt du, was mich gefreut hat?
Was?
Mich hat es sehr gefreut, dass dir mein Hawk-2-Meme gefallen hat, dass ich gepasst
habe. Ich musste bei dieser letzten Folge auch an dich denken, weil es gibt wieder einen Hawk-2-Moment.
Mhm.
Als der kleine Druide Osha anspuckt?
Ja, das
ich super. Ich dachte nur, okay, ich weiß, was Eve damit macht. Hast du das damit gemacht? Hast du es in deinem Video so reingeschnitten?
Ja, also das war, wo er May anspuckt.
Nee, ich meine, wo er Osha anspuckt.
Ach, du meinst jetzt in der neuen?
In der neuen.
Da kam ich noch nicht dazu, das muss ich noch schneiden.
Ja, aber das musst du machen, oder?
Ich werde
alles andere würde mich jetzt enttäuschen.
Ja.
Was ich schön fand, ist, dass sie das Bleeding jetzt auch in Live-Action etabliert haben. Es war ehrlich gesagt ein Konzept, von dem ich nicht der größte Freund bin.
Ich auch nicht.
Das war in Legends anders.
Ich fand das auch doof.
Aber das ist Kanon. Das ist schon lange Kanon. In den Comics, glaube ich, durch die Comics zuerst. Darth Vader macht das. Also, wenn es eh Kanon ist, dann muss man es auch irgendwann mal Live-Action sehen. Und dafür fand ich das zum Beispiel ganz gut rübergebracht. Aber das Witzige ist, ich sehe das und denke so, da werden sich wieder ein paar Star-Wars-Fans aufregen, die das nicht wissen, dass rote Lichtschwertkristalle so entstehen.
Ja. Yeah.
Im neuen Kanon. Seit 10 Jahren. Ich meine, dafür war es gut dargestellt. Ich fand das Bleeding halt nur immer ein komisches Konzept.
Ja.
Aber es passt auch hier auf einer symbolischen Ebene, so was ein Sith ausmacht. Ein Sith soll eigentlich erst den Lichtschwertkristall bleeden, wenn er einen Jedi umgebracht hat.
Mhm.
Und der Kristall, den er nimmt, ist auch von einem getöteten Jedi. Und genau das ist ja hier passiert.
Ja.
Auch wenn es hier in dem Moment war, wo sie ihn tötet. Ich bin mir sicher, genau darüber wird sich Star Wars Theory jetzt gerade aufregen.
Naja, auf jeden Fall, die Frage ist, kommt eine zweite Staffel und wünschen wir uns das? Irgendwie.
Also, ich finde tatsächlich, eine Bestätigung der zweiten Staffel würde die Vermutung der Agentur bestätigen, dass die Serie sehr gut geguckt wurde. Unabhängig von dem Review-Bombing.
Ja.
Und ich meine auch Review-Bombing. Also, weißt du, ich verstehe, wenn man sie nicht mag. Ich glaube sogar, dass die meisten sie nicht mögen, wundert mich überhaupt nicht bei der Serie, so wie ich sie gesehen habe. Ich persönlich bin nur der Meinung, es gibt viele Star Wars-Serien, die in weiten Teilen teilweise schlechter sind als das. Deswegen verstehe ich nicht ganz die Aufregung. Ich finde, sie ist ein bisschen übertrieben, weil wenn etwas nur mittelmäßig bis schlecht ist, gibt es immer noch schlimmere Dinge auf dieser Welt. Weil gerade auch The Acolyte ist für mich keine Serie, die jetzt groß den Star Wars-Kanon durcheinander wirbelt. So, es gibt ja nicht mal etwas, was sie mir kaputt macht. Die können jetzt noch 5 Staffeln machen. Das ändert ja, das soll nur darauf hinarbeiten, was wir sowieso haben.
Ja.
So, nichts davon macht irgendetwas für mich in Star Wars kaputt, egal was. Bei den Sequels, dass man nach den Sequels das Gefühl hat, das macht mir jetzt die Originals oder die Prequels kaputt, ey, das verstehe ich. Verstehe ich. Mir macht ja Rise of Skywalker die Sequels kaputt. So, ich verstehe das. Ich bin ganz eurer Meinung. Ich verstehe es ja nur nicht bei The Acolyte, weil das in einem isolierten Space passiert. Das könnte genauso gut nicht Kanon sein, es würde überhaupt keinen Unterschied machen.
Ja.
Für das, was wir haben. Es macht einfach keinen Unterschied, es ist nichts, was mich aufregt. Und das war meine Diskussion mit Fabian. Fabian gibt IMDb-Bewertungen. Er entscheidet, Dinge zu gucken oder nicht zu gucken, anhand der IMDb-Bewertung. Und er guckt so drauf und sagt, ey, diese Serie hat, was hat sie denn gerade, 3,6 oder so? Warte, ich schaue. 3,6 auf IMDb. Kolossal schlecht.
Von 10, ne?
Von 10. Ja, und das ist ja absurd schlecht. Also The Room hat eine bessere Bewertung wahrscheinlich.
The Room ist auch unterhaltsamer.
Ja, okay. Aber das Ding ist, auch da gab es ja da wurden schon Episoden auf eine Dreierstufe geratet, die waren noch nicht mal ausgestrahlt. Vor der Ausstrahlung wurde eine Episode schon runtergewertet. Und da hast du gedacht, okay, jetzt weiß ich, was ich von dieser IMDb-Wertung halten muss. Ich finde auch einen Kritiker-Score bei Rotten Tomatoes von 85% fresh, finde ich auch übertrieben. Aber das ergibt sich halt aus Daumen hoch, Daumen runter. Weißt du, wenn alle 55% geben, dann bist du auch bei 85%.
Hier, so, ich sehe gerade, aber bei IMDb haben die einzelnen Episoden noch mal Solo-Ratings.
Ja, meine ich ja. Die einzelnen Episoden wurden immer vor der Ausstrahlung schon runtergevotet.
Nee, aber die.
Wo du wirklich denkst, so, das ist doch albern.
Aber
also,
tatsächlich.
Also wirklich bei allem Hass zu irgendwas. Ich rate doch nicht eine Episode, bevor die überhaupt ausgestrahlt wurde.
Nee, aber tatsächlich haben die ersten beiden Episoden ein besseres Rating als die dritte. Und die vierte ging dann wieder ein bisschen hoch. Die Episode Night, das ist die fünfte, ist die einzige, die ein positives Wertung hat. Eine Wertung hat, die ist nämlich bei 6,6.
Ja.
Und die danach wieder bei 5.
Du musst diese Wertung ja mit Vorsicht betrachten, weil, wie gesagt, die gucken die ersten zwei Episoden, die gucken die dritte schon gar nicht mehr, sondern raten sie direkt runter. Und dann muss erstmal jede Episode gegen ein Downvoting kämpfen, ab dem Moment, wo sie ausgestrahlt wird erst. Das ist wirklich absurd. Ich meine, aber die Kurve ist natürlich repräsentativ. Mhm. Also, dass das Tal die dritte Folge ist und die siebte. Das sind die zwei Täler. Die dritte und die siebte sind die am schlechtesten bewerteten. Also genau das, was wir auch sagen, sind die zwei schlechtesten. Die beste ist mit Abstand Night, also die fünfte. Und das Finale, ja, das hast du jetzt besser bewertet, als es gerade bewertet wird. Aber damit sind wir ja relativ konform. Ich sag nur, die absolute Zahl ist Quatsch, aber die Kurve ist natürlich repräsentativ.
Ja.
So, also das kann man, glaube ich, festhalten. Und deswegen bin ich auch der Überzeugung, natürlich gibt's auch ein Publikum für diese Serie. Ich fand sie teilweise ja auch nett, lustig. Also, was weiß ich, über den Tracker, Basil hieß der, glaube ich. Hieß der Basil?
Ja.
Über den konnte ich immer lachen. Das dachte ich so typisch, das ist so typisch Star Wars. Es gibt so viele so kleine Elemente und sei es nur der Handtaschen-iPod-Droide. Das sind so Dinge, die hätten auch in Clone Wars stattfinden können. Und ich behaupte auch, vieles davon hätte in Clone Wars stattfinden können als Dreier-Arc-Episode. Nicht über 8 Episoden gezogen, sondern so eine ganz klassische 3-Folgen-Arc aus Clone Wars. Und kein Mensch würde meckern. Jeder würde sagen, ey, das war mal was Cooles anderes in Clone Wars.
Du hast Dreier gesagt.
Ja. Naja, du, bei der zweiten Staffel, also worauf ich ja auch ursprünglich hinaus wollte, bei einer zweiten Staffel, wenn eine angekündigt werden sollte, dann würde das darauf hinweisen, dass das, was man am Anfang vermutet hat, tatsächlich stimmt, dass die wirklich gut geschaut war, trotz des Review-Bombings.
Ja,
das
kann sein.
Wenn sie es lassen, ist es kein Weltuntergang. Ich könnte mir auch vorstellen, dass eine Kompromisslösung eine Miniserie wäre. Dass sie sagen, sie machen noch 4 Folgen oder sowas zum Abschluss. So ähnlich wie bei Three Body Problem, das ja auch unterperformt hat und jetzt eine abschließende zweite Staffel kriegt.
Ja. Dann lass uns jetzt noch mal alle Star Wars Live-Action-Serien ranken.
Ja, nur mal zur Einordnung. Ich fand das, glaube ich, für diese Serie doch ganz nett, das mal zu machen. Weil mich echt interessieren würde, ob du denkst, dass es nichts, also wirklich nichts schlechter ist als die Acolyte.
Okay. Du fängst an.
Ich kann es aus dem Handgelenk schütteln, weil ich habe das neulich auf Twitter gemacht, nämlich. Es hat für relativ viel Aufruhr gesorgt für meine Twitter-Verhältnisse. Deswegen hatte ich das so im Hinterkopf. Live-Action-Serien ranken, nur mal zur Einordnung. Das war noch während Acolyte lief, also nach ein paar Folgen. Und soll ich unten oder oben anfangen?
Unten.
Unten? Ich bleib dabei, dass Ahsoka das am langweiligsten und faulsten geschriebene ist, was Star Wars je gemacht hat. Gerade gemessen daran, dass in der zweiten Staffel Mandalorian die Ahsoka-Episode eine der besten Mandalorian-Episoden ist, finde ich das so enttäuschend, wie lahm diese Serie inszeniert ist, wie sie gespielt ist, wie sie konzipiert ist. Also aus 1000 genannten Gründen, die wir schon im Podcast aufgearbeitet haben. Aber ich bleib dabei, Ahsoka ist für mich die größte Enttäuschung. Am ehesten das von allen Star Wars Sachen für mich, dass sich wie Content anfühlt. Mhm. Wirklich wie so ein bisschen wie The Book of Boba Fett, dass du das Gefühl hast, das existiert, damit etwas existiert. Book of Boba Fett existiert, weil die dritte Staffel Mandalorian nicht so schnell sein konnte. Das ist der Grund, warum diese Serie existiert, als Zwischenstaffel. Okay, Ahsoka ist ganz unten, dann kommt Kenobi für mich. Auch aus Gründen, die wir schon oft genannt haben. Ich glaube, da haben wir sogar fast jede Episode sogar einen Podcast gewidmet, ne? Kann ich auch nur darauf verweisen. Großes Problem hatte ich in meinem Video, ist für mich die Inszenierung. Du hattest als großes Problem in deinem Video zu Kenobi die Drehbücher. So, Kenobi kommt dann für mich. Dann kommt auch schon The Book of Boba Fett, glaube ich.
Ja,
und dann The Book of Boba Fett ist insgesamt als Serie nicht so gut, hat aber Momente.
Ja, das gebe ich
so,
dir auch.
Aber die Momente sind gut genug. Weißt du was? Die Momente sind gut genug, dass ich meine Twitter-Reihenfolge ändere und sage, Acolyte ist schlechter als Boba Fett.
Okay.
Also Acolyte hat weniger Momente.
Ja.
Acolyte hat für mich 2 Episoden und 2 Charaktere und das war's. Ja. Dann kommt Book of Boba Fett, dann kommt Mandalorian. Mandalorian dritte Staffel muss ja auch noch irgendwo rein.
Ja, ja, aber trotzdem, es ist eine Serie so.
Ja, Mandalorian, ja, okay, dann ist Mandalorian, okay. Mandalorian ist dann Nummer 2. Und dann kommt lange, 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 lange nichts und dann kommt Andor. Andor ist für mich, das hatten wir auch im ersten Podcast, das Beste, was Star Wars seit 1980, also in Star Wars seit 1980 geschrieben wurde.
Okay, weißt du was, dann mache ich es jetzt umgekehrt und gehe jetzt von oben nach unten.
Okay.
Okay, bei mir ist auch Andor Platz 1.
Ja.
Ganz klar, das ist HBO Storytelling für Disney Plus. Und wer Rogue One geliebt hat, der wird sich danach noch mehr in den Film verlieben. Es ist einfach auf allen Ebenen. Es ist eine verschachtelte, clevere, gut geschriebene, stark inszenierte Hype-Value-Production-Serie, die einfach nur klasse ist. Das Einzige, wo Leute sich dran stören, ist, wie sehr Star Wars ist es überhaupt noch, so weil es so weit weg davon entfernt ist, so einfach nur vom Stil her. Aber ich hab's gefeiert, ich fand's mega. Okay, dann kommt The Mandalorian. Ich hab's wirklich geliebt in der ersten Season und in der zweiten auch, aber in der dritten hat's leider echt abgenommen. Aber ich find's immer noch anfangs eine sehr starke Star Wars Serie, gegen Ende leider so. Ist okay. So. Dann kommt The Book of. The Book of Boba Fett, ja. Dann kommt The Book of Boba Fett. Ja. Im Gesamten mega enttäuschend, aber hat, wie du gesagt hast, Momente. Diese ganze Western-Ästhetik. Wenn sie was gut machen, dann machen sie es gut. Selbst die Mando-Folgen waren gut. So. Dann kommt Ahsoka. Es ist halt wirklich eigentlich nur eine Fußnote zu Star Wars Rebels. Dafür habe ich ein Herz. Manches hat nicht funktioniert, manches hat funktioniert. Aber im Gesamten habe ich mir da mehr von erhofft. Dann kommt Obi-Wan Kenobi. Mhm. Das fand ich, also ich fand das Nonplusultra scheiße. Mhm. Also es ist wirklich unfassbar, wie scheiße ich das fand. Und ich konnte gar nicht fassen, wie krass man das verkackt. Da habe ich mir das Gefühl, ihr müsst euch ja Mühe geben, um das so scheiße zu machen. Ja. So. Aber es gab einen Moment, den ich mag, diesen Matchcut, wo Obi-Wan das erste Mal rausfindet, fuck, Anakin lebt noch. Und dann, wie er wach wird im Bagdad-Tank. Das ist das Einzige, was ich mag. Ansonsten
und das scheiße. Hebt es dann für dich über deinen letzten Platz, Acolyte?
Ja, da kommt erstmal lange nichts.
lange nichts.
Dann kommt erstmal Berlin Tag und Nacht. Dann kommt die Lindenstraße.
Okay.
Dann kommen nervige Werbungen bei YouTube. Die Acolyte ist für mich einfach nur noch Quatsch. Also du hast recht, es macht mir nichts kaputt. Und das würde ich auch nicht sagen. Aber es macht mir auch keine Freude. Also nur darüber zu gucken, wie scheiße es denn werden kann. Mhm. Es ist wirklich für mich so ein brennender Müllhaufen. Klar, The Last Jedi war der brennende Teddybär in meinem Zimmer, als ich den noch hatte und geliebt habe. Und warum habt ihr den angezündet? Aber wenn du den brennenden Müll in meiner Küche anzündest, ja, solange du es vor der Tür machst, ist mir egal, ist Müll, der brennt. So. Und das ist für mich die Acolyte. Die Acolyte ist für mich echt Endgegner schlecht.
Ich finde es trotzdem interessant, dass unsere Listen deckungsgleich sind, außer dass Ahsoka und Acolyte vertauscht sind.
Oder? Ja.
Genau, ja. Die zwei sind vertauscht, ne?
Ja, aber
das zeigt, auf welchen unterschiedlichen Seiten wir dann doch gebaut sind. Aber ja. Wie nah wir uns auch sind, Yves.
Ja, voll. Also Andor und Mando sind, glaube ich, bei allen 1 und 2. Ich bin ziemlich sicher. Obi-Wan kann man nicht verteidigen.
Du unterschätzt nicht, wie viele Leute Andor langweilig finden. Das habe ich wirklich unter jedem
Ja, aber Fairness halber, ich verstehe es, weil es sich halt auch so krass. Also Andor ist wirklich mutig, weil es sogar die Sehgewohnheiten von Star Wars Leuten challenged. Also es geht halt echt in den Indie-Bereich. Es geht echt in den Bereich Denis Villeneuve-Film. Es geht in V wie Vendetta rein. Es geht halt in was ganz anderes. Es geht in klassische Polit-War-Drama/Thriller. So,
oder genau andersrum. Ich kann nicht verstehen, wie man Andor langweilig finden kann, weil in keiner Star-Wars-Serie passiert in jedem Dialog auf einer Subtextebene, ohne dass es ausgesprochen wird, so viel wie in Andor.
Ja.
Also wirklich in gar keiner. Es ist ja völlig ungewohnt, dass ich nicht das Gehirn ausschalten kann und einfach Star Wars gucke. Star Wars ist ja etwas, wo du sehr gutes Gehirn ausschalten kannst. Es gibt gut und es gibt böse, dazwischen gibt es gar nichts.
Es ist kein klassischer Eskapismus mehr, das stimmt schon. Es ist eher, es ist eine Thinking Show. Es ist eher HBO, weniger Disney Plus.
Und die dich sehr daran erinnert, was in der Menschheitsgeschichte und auch in der Gegenwart gerade teilweise so passiert. Das ist eine Serie, die das kommentiert direkt, ohne, finde ich, diese vierte Wand des Eskapismus zu durchbrechen.
Ja, und ich sag's mal so, es ist eigentlich die politischste Serie der Show von Star Wars.
Mhm.
Aber es ist kein Holzhammer in die Fressen mit modernen Sensibilitäten und Generation Twitter. Und das ist halt krass, weil du siehst ja so häufig, wie Leute immer sagen, das ist mir zu politisch und zu politisch. Ich glaube, was sie häufig meinen, ist die Art und Weise, wie Politik eingeflochten wird. Und das ist eine sehr ernste, aber intelligente Polit-Show. Weißt du? Es ist intelligent. Und es ist nicht, ja.
Das beste Beispiel dafür ist, dass man sich pauschal über Wokeness oder über die Darstellung diverser Figuren einfach so aufregt, weil ist halt so, ist halt da. Damit ist es automatisch scheiße. Dabei ist Andor eine der diversesten Star-Wars-Serien überhaupt.
Voll.
Aber das ist halt eingebettet in ein Narrativ, das funktioniert. Das authentisch ist, das die Schicksale der Einzelfiguren nur noch nahbarer und greifbarer macht. Und es wird dir gar nichts ins Gesicht gehauen, sondern es geht hier tatsächlich um Sichtbarkeit, nicht mit einem Schild hochgehalten.
Ja.
Und dadurch ist Andor so fantastisch für eigentlich für jedermann, sofern man Lust hat, bei einer Szene nachzudenken.
Ja.
Das ist das Einzige, was dich daran hindert, dass du keine Lust hast, darüber nachzudenken, was du siehst. Dann wirst du in Andor scheitern, ja, okay.
Und Andor ist auch endlich mal eine Serie, die die Schauspieler auch wieder fordert. So, das neue Star Wars nimmt sehr viele Schauspieler, die eigentlich ordentlich was aus dem Kasten haben und gibt denen nichts damit zu tun, weißt du? Und hier hast du solche großen Größen wie Stellan Skarsgård und gibst dem so einen Killer-Monolog, den man locker vor der Emmy-Speech sehen könnte oder Golden Globe. Und let's go.
Aber auch da sind wir uns ja wenigstens bei Acolyte einig. Es gibt zwei Performances, die ich nicht mehr missen möchte in der Star-Wars-Welt. Also Saul und Kimir.
Na, Kimi könnte ich schon missen.
Nö, den finde ich cool. Den finde ich wirklich cool.
Deswegen ich sag mal so, Helm bestellt. So weit gehe ich nicht, dass ich die nicht missen möchte. Also die Performances sind gut, aber ich finde, die Figuren sind trotzdem miserabel bis schlecht geschrieben.
Nee, ich mag auch die Ikonografie. Ich mag wirklich dieses Milo Rand-Style. Ich mag sowas. Ich mag, wenn die Welt um sowas etwas erweitert wird, weil das ist ja auch Star Wars. Ich mag es, etwas zu sehen und zu denken. Und das ist halt so der innere Trieb, den halt Star Wars in dir auslöst. Das hätte ich gerne als Spielzeug. Ich hätte gerne diese Actionfigur.
Weißt du, wann ich das letzte Mal hatte? Das hätte ich gerne als Actionfigur. Oh Gott, wo war denn das letzte Mal?
Also mindestens, also ich sag mal Prey. Du hättest gerne den Prey Predator.
Ja, du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht. Und den gibt es.
Ja, ich weiß.
Und der sieht fett aus. Ja.
Ich mach mal kurz Werbung. Achtung, Werbung. Spacefiguren.de. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Uh-uh. Wenn ihr Figuren im Internet bestellen wollt und euch nicht auf den seelenlosen Versand bei Amazon verlassen wollt, sondern bei einem Fachhändler bestellen wollt, der eine unglaublich große Auswahl hat, der auch teilweise euch Sachen besorgen kann, die nicht mehr im Sortiment sind, und sie artgerecht verpackt, also so, dass du eine Figur ohne Beschädigung an der Packung auch kriegst, kann ich immer nur spacefiguren.de empfehlen. Wirklich.
Und ich mag tatsächlich, obwohl ich den Film nicht mochte, ich finde das Design von Michael Myers in Halloween Ends richtig geil.
Okay.
Wenn der Film dazu, die Figur sogar dazu, würde ich mir sogar hinstellen.
Aha.
Weil ich finde das Design hammergeil, obwohl ich den Film wirklich krass nicht mochte.
Aber hättest du nicht auch Bock auf einen Deadpool oder auf einen Wolverine?
Ja. Worauf willst du denn hinaus?
Ja, weil wir zwei zusammen mit euch Deadpool und Wolverine gucken, bei einem Screening von mir in München.
Yes, ich freue mich richtig krass drauf. Ich freue mich, endlich mal wieder in München bei dir zu sein. Das letzte Mal war zu The Flash. Mhm. So lange ist es jetzt schon her. Mhm. Das ist über ein Jahr her. Mhm. Meine Güte. Und ja, wir werden da vor Ort sein, freuen uns mega auf euch. Und es gibt ja jetzt unser erstes Merch, also das Uwe-Shirt. Ich liebe es.
Du kannst es ja anziehen. Am 28. Juli, das ist heute in einer Woche, wenn ihr diesen Podcast
macht. Mach mal meiner Freundin so ein Shirt klar.
Ach, ja, stimmt, das habe ich mir schon aufgeschrieben. Das kriegen wir schon noch hin. Also willst du, dass deine Freundin ein T-Shirt trägt, wo dein Name draufsteht?
Und auch deiner. Und auch Uwes.
Und Uwe. Denn Uwe ist auch dabei.
Nein, sie hat danach gefragt.
Ja, okay. 28. Juli. Alle Infos findet ihr in den Shownotes. Wo, wann, was das Ticket kostet. Wie viel. Es sind nicht mehr viele Plätze. Ich glaube, wir sind zwei Drittel, drei Viertel voll so ungefähr. Okay. Aber ich kann in der Astor Film Lounge, das ist ein Luxus-Premium-Kino in München, kann ich auch, und das ist ein Geheimtipp von mir, die allererste Reihe empfehlen. Weil die allererste Reihe, das sind so luxuriöse Lederliegen. Liegst vor der Leinwand.
Ah, ich kenne das. Das ist im Astor in Berlin.
Geil.
In Berlin ist das ähnlich in der Astor. Ja, das ist,
ja, es gibt geil. Bedienung am Platz vor dem Film. Nach dem Film reden wir mit euch auf einem Live-Panel über den Film, im Live-Q&A.
Ja.
Deswegen freue ich mich sehr, sehr, sehr drauf. Das wird richtig gut. Und ich weiß auch aus den letzten Screenings, die haben alle extrem Spaß gemacht, das mit euch zusammen zu gucken. Die Stimmung ist einfach noch mal eine andere, als wenn man einfach so ins Kino geht. Voll. Allein dafür lohnt es sich. Die Tickets sind zum Normalpreis oder günstiger. Ich meine, wir hatten es einmal sogar günstiger als normal. Das war auch cool. Ich verdiene nichts daran. Das ist Werbung in, keine Ahnung, in Community-Sache. Das ist meine Freizeit, das ist deine Freizeit. Du kommst extra dafür runter. Deswegen kommt gerne vorbei, wenn ihr möchtet. Link dazu in den Shownotes.
Ja. So. Hast du ein Schlusswort? Ich habe mit dem Furz angefangen. Soll ich mit dem Furz
beenden? Nee, komm bitte. Jetzt mach mal was ein bisschen Angemesseneres zu The Acolyte. Oder soll ich? Warte mal. Nee, mir fällt nichts ein. Weißt du, was ich dir lassen muss, ist, ich kann dir jetzt spontan aus The Acolyte, außer vielleicht in dieser fünften Episode, was Kimia so manchmal sagt, ist nichts memorabel. Weißt du, was für ein Kimia am meisten gefallen hat? Welcher Satz?
Keine Ahnung.
That was its name?
Ah.
Der ist badass.
Ja.
Das musst du zugeben.
Ja.